Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Neue gut gelaunte Banausenrutsche.
Eine neue Woche.
Neue Woche, neues Glück.
Meinst du?
Banausen zum Dienstag.
Der Banausen-Dienstag, ja.
Ihr Film- und Serien-Podcast.
Der einzige, den ihr braucht.
Der einzige, den ihr braucht, richtig. Ist das so?
Ach, aus meiner Sicht ja eh.
Naja, vom Output her und von den Stunden braucht man wirklich nicht viel mehr, wenn man uns hört.
Nee, eben, da musst du erstmal noch überhaupt Zeit haben, was anderes zu hören, ja. Ja,
da ist man auf jeden Fall erstmal gut ausgelastet und beschäftigt.
Mhm.
Aber manche kriegen den Hals nicht voll. Ja, die sagen sich, für mich könnte nicht lang genug sein. Ich habe einen Beruf, wo ich ständig durch die Gegend fahre und ähnliches. Oder die werden dann Supporter.
Ja, ist doch schön.
Da gibt es noch extra Stoff.
Ja, deswegen begrüßen wir auch erstmal alle, die da neu dazugekommen sind.
Ja, nur die.
Nein, natürlich auch, habe ich ja gesagt. Und natürlich auch alle, die uns ganz regulär auf normalem Weg hören.
Absolutely. Herzlich willkommen. Lee und Guess, das sind unsere Namen. Um uns mal seriös wieder vorzustellen hier, wie schon lange nicht mehr.
Ganz anständig, ja.
Ganz anständig, sagt er zu mir.
Ja, weil wenn ich jetzt sage, die bewegt Bipanosen, dann jammerst du wieder.
Nee, ich jammer nicht. Ich lache nur über deine Catchphrase.
What is that, a catchphrase or is that a... Epilepsie.
Bist du deswegen mit Absicht anders eingestiegen?
Was würdest du jetzt machen, wenn ich jetzt wirklich ein Epilepsie-Patient wäre? Dann hast du dich knallhart drüber lustig gemacht.
Ich mache mich über alles lustig, deswegen. Über Behinderte, über Ausländer. Über Ausländer darf ich mich sowieso lustig machen, weil ich selber ein Ausländer bin. Deswegen, da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen.
Und da nimmst du auch völlig in Kauf, dass mich das gegebenenfalls voll ins Herz trifft.
Ja, aus dem einfachen Grund, weil du sollst ja nicht diskriminiert werden, wenn du jetzt an einer bestimmten Krankheit oder an Epilepsie leidest. Du musst ja trotzdem so verarscht werden wie alle anderen, also gleiches Recht für alle.
Okay.
Nicht wahr?
Ja, aber dann ist ja fast schon egal, ob es ein Catchphrase oder Epilepsie ist.
Das wäre in dem Fall egal, ja. Ist es Epilepsie? Ich frag mal.
Ich hoffe nicht.
Okay, ich hoffe auch nicht.
Ich glaube, das hätte ich schon mal mitbekommen.
Dann musst du mich natürlich einweisen.
Ja, da müssten wir vor allem, also je nach Auslöser oder Trigger, die es da gibt, müssten wir dann auch bei manchen Kinofilmen ganz anders aufpassen.
Oh ja, und Serien vor allen Dingen. Die haben ja auch einige Triggerwarnungen da teilweise am Anfang, weil da Strobe-Effekte und so vorkommen.
Mhm.
Ja, dann einmal hier Lux Eterna gucken.
Alter, was war noch der Film, der diese Welle ausgelöst hat? Da gab es doch einmal irgendwie so einen größeren Vorfall.
Da gab es mehrere Sachen. Es gab auch so eine Kinderzeichentrick-Anime-Serie in den 90ern.
Ja, und ein paar Videospiele, glaube ich, auch.
Ein paar Videospiele auch, aber es gab so
mehrere. Aber war das nicht so, dass ein Film da irgendwie das alles losgetreten hat?
Ich weiß nicht.
Also so, dass dann eben auch zukünftig überall Warnungen drauf sein mussten und.
Ich weiß nicht.
Weil das war ja noch nicht immer so.
Von wegen, dass Tiere nicht zu Schaden gekommen sind, das kam ja auch alles irgendwann.
Ja.
Davor konnte man Hunde abmetzeln vor der Kamera, kein Problem.
Wäre eine ganz geile Frage, wann das eingeführt wurde.
Das wäre wirklich eine geile Frage.
So quizmäßig und so, weil wir es eben nochmal davon hatten.
Wir sammeln mal, falls wir nochmal einen Bewegtbild-Banausen-Bash in 7 Jahren machen.
Falls.
Können wir uns die Frage mal vormerken. Falls.
Ja.
Ganz wichtig.
Dann müssen wir vielleicht die nächste Crowdfunding-Kampagne starten.
Ja, das hängt wirklich von der Crowdfunding-Kampagne ab hier.
Weil das ist auf jeden Fall ein Monat, wenn wir das wieder so aufziehen, dann ist nichts mit Arbeiten parallel.
Nee. Es sei denn, wir setzen mit den normalen Episoden aus, aber da würden sich wahrscheinlich auch ein paar beschweren.
Weil, ja, stimmt.
Wir müssen mit diesem doppelten Output war schon hardcore.
Können wir ja mal eine Abstimmung machen.
Können wir eine Abstimmung machen, genau. Vielleicht verzichten die dann 4 Wochen auf unsere Film- und Seriengequatsche.
Ja.
Ja.
Dann würde sich bei uns natürlich auch ein bisschen was ansammeln, weil, also mit dem Gucken hören wir ja nicht auf.
Oh ja, die erste Folge, die dann kommt danach nach dem Bash.
50 Rezensionen in einer Episode.
Auf jeden Fall erstmal 17 Stunden Podcast.
Wie geil.
Ja. Ja, der Rekord steht immer noch bei 5 Stunden 15, also der ist noch zu knacken.
Ach ja, der kann da erstmal bleiben, finde ich.
Da kann er erstmal bleiben, ja. Also mit Dienstags und Freitags wird sowieso schwer, das zu toppen.
Ja, eben.
Ja, und auch heute reden wir wieder über Filme und Serien, die wir so in heimischen Gefilden gesehen haben.
Mhm.
Aber bevor wir das tun, kann ich 2x Punkte nachreichen.
Stimmt, du warst im Kino.
Ich war im Kino, ganz frisch gestern, und habe mir aufgrund deiner Rezension und weil du uns so heiß gemacht hast, habe ich mir mit dieser Green Knight angeguckt.
Und jetzt? Wie fandst du denn? Also lag ich zumindest mal damit richtig, dass du auch sofort der Meinung warst, dass du da was Spezielles gesehen hast.
Auf jeden Fall. Also das Adjektiv ist schon sehr treffend, dass der Film speziell ist und absolut kryptisch. Also du hattest ja jetzt ein paar Tage Zeit, um das Ganze sacken zu lassen und der hat ja nachgewirkt, hast du gesagt. Ich habe ihn jetzt gestern Abend gesehen, das heißt, bei mir ist noch ganz frisch. Wir nehmen jetzt hier mittags um 14 Uhr auf. Und
aber dann hat es ja unter Umständen geholfen, dass du das gehört hast, was ich davor darüber gesagt habe.
Welcher Teil jetzt?
Alles, also was ich so über, wie ich das verstanden habe, nachdem ich da ein paar Tage drüber nachdenken konnte, gesagt habe und all diese Dinge.
Du bist ja nicht wirklich in den Spoiler-Part reingegangen. Das heißt so, deine Deutung und deine Definition, weil dieser Film lässt sich ja auf verschiedene Arten und Weisen deuten. Also viele Sachen, die da passieren, kann man so oder so interpretieren. Manche, also ich bin auch der Meinung, dass ich bestimmte Sachen überhaupt nicht interpretieren kann. Also ich zumindest.
Mhm.
Da sind so ein paar Sachen, wo ich direkt noch Fragezeichen vor den Augen habe oder zumindest irgendwelche Theorien, die aber sehr wild sind. Und so sehr ins Detail bist du ja nicht gegangen, weil du hast ja nicht gespoilert oder so, sondern es ist ja sehr oberflächlich geblieben. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, was du jetzt im Detail darüber denkst. Aber
naja, aber auch so, okay, du bist ja schon auch jemand, der ja oftmals dann im Vorfeld schon weiß, was die Handlung ist und so weiter. Weil ich war ja wirklich komplett unvoreingenommen. Ich wusste ja noch nicht mal, worum es inhaltlich geht.
Ja.
Und deswegen war das dann schon sehr viel.
Ja.
Ne, wenn du dann all diese Eindrücke bekommst und wirst da völlig hin und her geschickt und hast überhaupt keine Chance, das alles irgendwie zusammenzupuzzeln in der Zeit.
Ich muss ja, du hast ja auch gesagt, dass du recherchiert hast im Nachhinein, oder? Woher bestimmte Sachen kommen und was diesen, so bestimmte Erklärung aus dem Film, oder? Habe ich richtig verstanden?
Nee, Erklärung habe ich keine recherchiert. Die habe ich mir selbst zusammengeschustert. Was ich recherchiert habe, war, wie verläuft die Handlung in der Ursprungsgeschichte?
Eben.
Ja.
Weil die beruht ja auf diesen Poems.
Genau.
Und wenn man diese Poems überhaupt nicht kennt,
das ist ein Poem, ne?
Ja, genau. Dieses ja. Ein, naja, sind.
Ja, das heißt, glaube ich, sogar The Green Knight.
Ach, das war nur eins, ja? Weil ja. Ich dachte, das wären so mehrere Lieder, die sich halt um dieses.
Nee,
um diese Geschichte gedreht haben.
Basiert lose auf dem einen Poem, Gedicht.
Von Anonymous.
Richtig.
Der berühmte Anonymous. Der hat schon viele Sachen geschrieben, auf jeden Fall. Von denen habe ich schon eine Menge gehört.
Ist gut rumgekommen. Und vor allem hat er so lange gelebt.
Der hat wirklich lange gelebt. Ja, hunderte von Jahren hat er irgendwelche Sachen rausgebracht.
Macht ja auch den Eindruck, als würde er heute noch leben.
Ja. Hat auch ein Pseudonym, Max Mustermann. Sieht man auch ab und zu.
Genau.
In irgendwelchen Fotoläden auf dem Personalausweis.
Ja.
Ich sag mal so, wenn man das, die Werke oder dieses poetische Ding jetzt gar nicht kennt und die Vorlage überhaupt nichts davon weiß, auch hier hat man schwer Chancen, diesen Film komplett zu begreifen. Also es hilft. Und das ist so ein bisschen so dieses The Lighthouse-Szenario. Das heißt, wenn du überhaupt nichts davon weißt, dir diesen Film anguckst, dann hast du danach eine Menge Fragezeichen.
Ja, aber die erklären sich auch, ohne dass du groß was recherchierst, finde ich.
Nicht zu 100%.
Ja, jetzt wart's doch mal ab. Du hast ihn gestern gesehen.
Okay, du meinst
oder
da...
Oder du hast gar nicht mehr vor, groß drüber nachzudenken.
Doch, aber du meinst, da kommt noch die Glühbirne, ja, an bestimmten Stellen. Na gut, können wir da auf Mike nochmal reden.
Stimmt, eben, ja.
Ich habe da definitiv einige Fragezeichen oder einige Deutungsmöglichkeiten, aber dass der Film speziell ist und...
Aber du kannst schon Punkte nachreichen, immerhin. Also das finde ich ja spannend. Du bist noch lange nicht an dem Punkt, wo du sagst, ich habe da alles für mich irgendwie interpretiert und willst aber trotzdem schon Punkte nachreichen.
Also sagen wir mal so, man hat ja auch Punkte im Kopf, wenn man so rauskommt aus dem Kino. Und Isa und ich waren uns einig, dass wir nicht glauben, dass dieser Film irgendwann auf 10 Punkte springt, so wie bei dir.
Mhm.
Das würde uns schon sehr überraschen. Aber der hat das Potenzial, vielleicht einen halben Punkt oder so noch raufzugehen nach diesem Nachwirken. Aber wir sind so...
Halben Punkt nur?
Ja, mehr... Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Film 1 bis 2 Punkte dann auf einmal steigt.
Okay, krass.
Also wir waren so bei 8, ich wäre wahrscheinlich bei 8,5, als wir aus dem Kino rausgekommen sind. Und dass das mehr wird, weiß ich nicht, glaube nicht. Aber es ist trotzdem ein super Film, also 8,5 Punkte, ich meine, muss man sich nicht entschuldigen für. Also ist auf jeden Fall ein geiles Ding. Aber der lässt sich ein bisschen ratlos zurück. Das ist so ein bisschen ein Lighthouse-Szenario. Du findest es zwar geil, aber du verstehst nicht alles und das nervt dich natürlich.
Ja, aber umso geiler ist es dann, wenn es nach und nach einen Sinn ergibt.
Mhm. Vieles, ja. Aber können wir uns ja auf Mike unterhalten, weil ich bin nicht der Meinung, dass alles einen Sinn ergibt, aber das geht ja zu weit, hier irgendwelche Szenen zu sezieren.
Ja, nee, brauchst du ja nicht. Alles gut.
Okay, also 8,5.
8,5, cool.
Für The Green Knight, sehr interessantes Ding.
Und was hast du noch gesehen?
Ich habe ein Ticket gelöst für Willy's Wonderland. und habe Nicolas Cage beim Puppenzerlegen zugeguckt. Wie viel hast du ihm gegeben? Waren es 6?
Ich glaube, es waren 6. Oder 5?
Irgendwie sowas. Ja, in dem Rahmen bewegt sich das. Ja, ja. Gucken wir mal hier.
Das ist auf jeden Fall durchwachsen.
Ja, du ist jetzt nicht der große Film. Ehrlich gesagt, es hat ziemlich, ziemlich billig gemacht, weil letztendlich hast du nur eine Story, die sich dann immer wiederholt.
Ja, klar.
Dann hast du auf die billigste Art einfach irgendwie so Fallobst noch in Persona dieser Teenager noch reinzubringen, damit man überhaupt irgendjemand gekillt wird.
Ja.
Der nicht irgendwie Fell trägt und
die verhalten sich halt so bescheuert, Alter. Das ist,
ja, das stimmt. Aber der ist ganz
die ganze Sexnummer, ne? Wo ich auch dachte, so, really?
Ja, das stimmt. Okay. Ich gebe auch 6.
Ja, geil. Also bin ich tatsächlich bei 6 gelandet, ja?
Ja, du warst bei 6.
Okay.
Also Willy's Wonderland kriegt von mir auch eine 6. Ist jetzt nicht der Megafilm, aber ich, wenn man jetzt Nicolas Cage Filmografie zurückblickt, dann waren da schon ein paar Sachen bei, die weniger Punkte kriegen.
Aber guck mal, irgendwie seine Dance-Moves am Flipper.
Ja, die schocken.
Schon geil, ne?
Ja, die sind geil. Wie sich jedes Mal dieses Energy-Zeug reinboxt. Macht schon Bock.
Ja, cool.
Auf jeden Fall. Also so rein inszenatorisch und so ist der schon ganz lustig. Aber ist auch kein Dollarfilm.
Nee, klar nicht.
Sind wir uns einig.
Ja.
Ja, den habe ich mir dann auch gegeben. Das sind die beiden, wo ich dann nochmal die Punkte in die Tabelle nachreiche.
Okay,
schön. Alle, die da Tabelleneinsicht haben. Die wird natürlich auch immer wieder geupdatet, wenn ihr Filme sehen, die irgendwann schon mal rezensiert worden sind. Sowas wie Hitman's Bodyguard und so.
Ja, muss man nur ein bisschen nachsuchen.
Muss man nachsuchen. So viel zu dem Vergangenen und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum aktuellen Part rüber.
Machen wir doch.
Haben wir heute ein paar Sachen auf der Uhr?
Und ja, ich mal jetzt überschaubar, wieder. Ne? Wir haben einen gemeinsamen Film, weil wir waren natürlich auch sofort wieder im Kino. Das
genau.
Wird das, glaube ich, jede Woche passieren.
Ja, das ist so ziemlich wöchentlich, dass wir da aktuelle Filme am Start haben.
Ja, kommt ja auch gerade eine Menge Zeug, was wir sehen wollen.
Hat sich einiges angesammelt, ja.
Deswegen sprechen wir über einen gemeinsamen Kinofilm und sonst hat jeder noch 2 Projekte.
Jawohl.
Möchtest du anfangen?
Das ist mir völlig egal. Soll ich anfangen?
Auch mir ist es völlig egal. Sollen wir würfeln?
Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck.
Okay.
Schere, Schere, ja.
Auch hier ein Unentschieden. Großartig, also, ey. Nochmal. Also, ach, so wird das nichts. Okay.
Also, wir machen das so lange. Wir haben jetzt das, beide Stein genommen.
So ein Quatsch, Alter. Und da wir das nicht mit Video machen, ist das hier völlig witzlos. Komm, ich fange an.
Okay.
Ich reiß das jetzt mal an mich hier.
Er reißt das Ruder an sich. Sehr gerne. Dann geht mal los.
Ich habe mir mal wieder einen Film von Herrn Dupieux angeguckt.
Ach.
Ja.
Bist du auf den Geschmack gekommen? Nach Monsieur Killer-Style.
Total. Deswegen habe ich gesehen, der hat jetzt gar nicht so viele Filme in seiner Filmografie. Das wäre machbar.
Mhm.
Also mal gucken, ob der so das nächste Projekt wird. Aber ein paar Sachen will ich mir auf jeden Fall angucken. Weil ich kenne ja auch diesen Rubber noch nicht.
Das ist einer der wenigen, die ich kenne. Also der größte Teil seiner Filmografie fehlt mir auch. Aber Rubber habe ich jetzt gesehen zum Beispiel. Deswegen bin ich gespannt, welchen du jetzt bringst, weil die meisten davon kenne ich auch nicht.
Oder welcher mich auch interessiert, ist dieser Wrong Cop, heißt der, glaube ich.
Hm?
Ja, wie auch immer. Ich spreche jetzt über einen, der noch gar nicht so alt ist. Vielleicht gehe ich da auch so ein bisschen rückwärts durch, weiß ich noch nicht. 2014 ist das Veröffentlichungsjahr und er heißt Realité.
Realité.
Wewe.
Heißt das Reality? Auf Französisch.
Was? Heißt ja, das? Na, ja, klar, logisch heißt okay, das Realität. Das, ja.
Ich wollte nur beweisen, wie gut ich Französisch spreche.
Ja, das ist verrückt. Wie du das wieder hergeleitet hast, ey, krasser Scheiß.
Mhm. Französisch 5 übrigens. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, dass eines meiner schlechtesten Fächer war in der Oberschule.
Nee, das hast du noch nie erwähnt.
Da hat mich meine Mutter reingeboxt, weil die hat mich in der Oberschule angemeldet und da wurde ja nach Wahlpflichtfächern gefragt. So. Also so 2 Fächer, die du halt selber auswählen kannst.
Wahlpflichtfächer, das ist sehr paradox,
nicht Wahlpflicht, aber, Entschuldigung. Nee, diese, wie heißt denn das?
Na, du kannst Fächer wählen, offenbar.
Ja. Das war eine Gesamtschule und du hast 2 Fächer, wo du dich selber halt eintragen kannst, je nachdem, welche berufliche Laufbahn du einschlagen willst.
Mhm. Und hat deine Mutter für dich Französisch entschieden?
Genau, weil meine Mutter nämlich wusste, dass ich in Englisch Meganoten geschrieben habe in der Grundschule. Also hat sie gesagt, wenn er jetzt noch Französisch lernt, dann kann er dolmetschermäßig was machen. Das sind gut bezahlte Jobs. Wir tragen ihn mal für Französisch ein. So, und dann saß ich da bei Französisch, habe die Sprache gehasst, habe alles Mögliche gehasst, habe nicht aufgepasst, habe nur Ouvre la fenêtre verstanden, weil ich immer am Fenster saß. Und habe jedes Jahr da 5 geschrieben. Musste dann im letzten Jahr, um irgendwie noch die Note runterzuschrauben, musste ich irgendwelche Sonderaufgaben machen und irgendwelche Rätsel irgendwie
runterzuschrauben vor allem.
Konzipieren. Ja, ja, so von 5 halt irgendwie auf eine 4 zu kommen, damit ich nicht zu viele 5 habe. Und Französisch hat meinen kompletten Durchschnitt runtergerissen.
Okay. Das ist also dein Catchphrase. Ouvre la fenêtre.
Ouvre la fenêtre ist das, was hängen geblieben ist. Das habe ich wirklich tausende Mal gehört. Das werde ich nie vergessen. Alles andere, was ich dabei beigebracht gekriegt habe, keine Chance.
Wie geil. Okay. Naja, immerhin.
Ziemliches Trauma, ja.
Immerhin kannst du jetzt das Fenster öffnen oder jemanden fragen, ob er das Fenster öffnen kann.
Genau. Das Evo Play kriege ich wahrscheinlich auch noch hin.
Ja. So, ich überlege gerade, wie ich hier am besten in die Handlung einsteige. Ist ein bisschen tricky. Also, wir sehen zu Beginn des Films einen Mann, der im Wald unterwegs ist und seine kleine Tochter dabei hat. Die sind im Auto. Er parkt das Auto, geht mit seinem Gewehr los. Die Kleine wartet im Auto. Mhm. Und er erlegt ein Wildschwein. Schleppt das mit zum Auto zurück, packt es hinten rein und die fahren zurück nach Hause. Wo er das Wildschwein auseinandernimmt. Die Kleine guckt dabei zu, wie er die Innereien des Wildschweins entsorgt und beobachtet dabei, wie eine Videokassette, VHS-Tape, aus dem Bauch des Wildschweins fällt. Mhm. Sieht das eben mit in den Eimer, mit den Gedärmen fallen und der Vater geht raus in die Mülltonne, schmeißt das alles weg. Sie geht hinterher, will an die Mülltonne, um das Tape rauszuholen, kommt die Mutter an und sagt, nee, das ist super nasty, lass das mal. Und das Tape lässt aber die Kleine irgendwie nicht los. Und dann spricht sie das bei ihren Eltern an und die sagen, hey, es ist unmöglich, dass da eine Videokassette drin war. Das ist zu groß. Das Schwein hätte die zerbissen. Das kann nicht am Stück im Magen landen. Na, und dann liegt sie im Bett und denkt drüber nach und die Einstellung dauert eine ganze Weile und dann fährt die Kamera raus und springt auf das Gegenüber und wir sehen eine Gruppe Menschen im Kino sitzen und sehen, das ist gerade ein Screening von einem Film. Im Film.
Okay.
Und dann sehen wir da Regisseur und Produzent und noch ein paar andere Leute, Dolmetscherin und so weiter sitzen, weil der Produzent ist Franzose, der Regisseur Englisch sprechend. Mhm. Und deswegen ist da auch immer eine Dolmetscherin zugange. Und dann verfolgen wir den Produzenten, geht zurück in sein Büro, weil erstmal regt er sich drüber auf und sagt halt so, was passiert denn jetzt, was ist jetzt mit diesem Videotape und. Findet das alles nicht so geil und der Regisseur ist aber so ein bisschen zen-mäßig unterwegs und sagt so, hey, what's up, so, das wird schon noch, warte ab. Und dann verfolgen wir den Produzent, der geht zurück in sein Büro und trifft dort auf die eigentliche Hauptfigur des Films. Alain Chabat spielt Jason Tantra. Und er ist auch ein Filmemacher. Das ist so ein kleiner Regisseur, der will diesem Produzenten ein Projekt pitchen, deswegen ist er da. Und er pitcht ihm das Projekt und das ist relativ simpel, im Endeffekt so ein Horror-Ding, wo er sagt, Fernseher machen sich selbstständig, laufen durch die Gegend und senden Strahlen aus, die Leute leiden lassen, bis sie sterben. Mhm. Und er sagt, der Fernseher ist dann so vor dem Menschen und dann leidet der Mensch und schreit und fängt an zu bluten aus allen Poren und stirbt. Und so übernehmen die Fernseher die ganze Welt.
Den Film gibt es wahrscheinlich
schon. Es gibt keine Hoffnung mehr, Ende. Mhm. Und der Produzent sagt, okay, so super düster, aber finde ich irgendwie cool. Aber wie ist das mit dem Menschen, wie leiden die, so wie sterben die denn? Also naja, durch die Strahlen. Also ja, aber ich kann die Strahlen ja nicht sehen. Was passiert denn bei den Menschen damit? Und der Regisseur ist ein bisschen überfordert, sagt, ich weiß ja nicht, was du jetzt von mir willst. Dann sagt er, naja, wie, also die werden halt stöhnen, ne? Also, die werden schreien. Dann sagt er, aber wie stöhnen die denn? Und der so, pff, keine Ahnung. So versucht dann so ein paar Stöhnlaute und der so, ja, habe ich mir noch nicht ausreichend Gedanken drüber gemacht, aber stimmt, müsste ich mich vielleicht mal genauer damit beschäftigen. Und dann sagt der Regisseur, alles klar, du hast 48 Stunden Zeit. Wenn du mir dann Stöhnen präsentierst, was ich gut finde, machen wir den Film. Hier, schlagen wir ein, das ist der Deal. Und das ist die Prämisse des Films. Und dann zieht der Regisseur los, naja, macht sich so ein bisschen auf die Suche nach dem besten Stöhnen, also probiert da viel selbst, hat dann so einen Tape-Recorder dabei, so ein Aufnahmegerät, so ein Diktiergerät und stöhnt da immer wieder rein, schreit da rein und eben irgendwelche Ächzlaute, geht dann in Fitnessstudios, um die Leute beim Trainieren aufzunehmen und solche Geschichten. Und parallel dazu springen wir immer wieder in die Handlung des Films, den wir zu Beginn gesehen haben, von dem anderen Regisseur. Da gibt es dann natürlich ganz Dupieux-mäßig Überschneidung zwischen der quasi der linearen Handlung in der Realität und die des Films, den wir am Anfang gesehen haben. Weil der geht eben noch weiter dann.
Okay. Ja gut, das hat man schon gesehen, dass so der Film, der da gezeigt wird, praktisch dann so ein bisschen in die Realität übergeht. Das habe ich schon in verschiedenen Filmen gesehen.
Ja, ja, eben. Das ist jetzt nicht per se neu, aber er macht es natürlich wieder echt cool, weil du halt auch hier wieder zu keinem Zeitpunkt weißt, wo er damit hin will. Und das feiere ich ja eh.
Ja, der ist schon sehr kreativ unterwegs.
Das wird nie so aufgezogen. Also ich habe jetzt bisher bei seinen Filmen noch nie gesehen, dass die Handlung so etabliert wird, wie bei so großen Blockbustern, wo du sofort weißt, alles klar, da ist der Böse, das ist der Gute, das wird passieren und irgendwie am Ende kriegen wir eine Auflösung präsentiert, fertig. Hier bist du wirklich so die ganze Zeit, okay, what the fuck, wie geil, so, du weißt nicht, in welche Richtung er das Ding steuert.
What's going on? Ja, auf jeden Fall.
Und ja, das funktioniert hier mal mehr, mal weniger. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier durchgehend begeistert war, aber ich war zumindest durchgehend interessiert. Mhm. Und dafür gibt es natürlich auch schon eine Menge Props. Zumal der hier eben permanent switcht zwischen Englisch und Französisch. Mhm. Weil in diesem Film im Film sind englischsprachige Leute zugange. Da gibt es dann auch noch so eine völlig skurrile Kochshow, wo John Heder in einem, ich weiß nicht, ob es ein Hase war oder er trägt irgendein Kostüm. Und in dem Kostüm moderiert er die Show. Und hat dann aber plötzlich ein Hautproblem, was aber imaginär ist, kratzt sich dann die ganze Zeit und sagt, hey, guckt euch mal an, wie meine Haut aussieht, ich habe überall Ausschlag, so, das muss das neue Waschmittel sein, was die Kostümbildnerin verwendet hat, so, es geht gar nicht, ich muss jetzt zum Arzt und so, ich kann ja so nicht rumlaufen, jetzt kann ich nicht mehr moderieren. Und alle so, okay, da ist nichts. Und dann ist er beim Hautarzt und der auch so, Alter, das ist in deinem Kopf, der Ausschlag.
It's all in your head. John Heder von Napoleon Dynamite, ja?
Ja.
Der spielt auch mit. Mhm. Okay, krass.
Und wer hier auch noch mitspielt, ist Eric Wareheim.
Who that?
Tim und Eric. Eric Wareheim.
Ach du Scheiße. Das war kein gutes Zeichen.
Ey, der spielt bei Wrong Cop spielt der die Hauptrolle.
Da spielt er die Hauptrolle?
Ja, ja. Okay, also krass. Der und Dupieux, die scheinen sich in irgendeiner Form zu mögen oder auf jeden Fall arbeiten die öfter zusammen. Ja, das Mädchen, die VHS-Kassette findet, die wird von Kyla Kennedy gespielt. Die könnte man aus The Walking Dead kennen oder die hat jetzt gerade mit Ted Danson so eine Sitcom gedreht, Mr. Mayor. Hab ich mir auch angeguckt. Überschaubar lustig, aber ja, die ist so ein bisschen up and coming. Und dann haben wir noch John Glover, der witzigerweise aus Fear the Walking Dead ist. Oder bei Payback hat er auch mitgespielt, er hat schon auch einige Credits, könnte man kennen.
Haben die nicht alle schon mal bei Walking Dead mitgespielt? Früher oder später tauchen immer irgendwelche Seriengesichter auf, die man schon mal woanders gesehen hat.
Ja, ja, ich meine, die haben natürlich auch einen guten Verschleiß an Leuten, das ist ja klar.
Das stimmt, ja. Ich habe jetzt in der 10. Staffel den Typen gesehen, der in Shameless den Liebhaber spielt von Sheila. Der so eine Nummer jünger ist und der dann so ein bisschen ihr Toyboy ist, der ja vorher mit der Tochter was hatte und dann mit ihr.
Der
und
übrigens,
ich dachte, Alter, auch kenne ich den? Da bin ich drauf gekommen.
Bei Black Sails ist der auch dabei, weil wir es neulich von der Serie hatten.
Ach, da ist der am Start.
Da ist er sogar sowas wie die Hauptrolle.
Okay, wie krass.
Ja.
Na gut, der hat schon ein bisschen was.
Der hat eine markante Fresse.
Ja.
Also schon auf jeden Fall spezielle Optik.
Das stimmt, ja. Man nimmt ihm so ein bisschen den ruppigen Typen definitiv ab.
Mhm. Ja, also weiter möchte ich zur Handlung nichts sagen, weil ich glaube, das würde dann schon was spoilern. Und ich will ja hier nichts vorwegnehmen.
Ich bin ja jetzt schon hier.
I didn't even understand Men in Black.
Ich bin ja jetzt schon bei dem hier.
Okay. Ja, es ist wir. Und wie gesagt, die eigentliche Prämisse ist, hat 48 Stunden Zeit, das perfekte Stöhnen zu finden für Menschen, die durch Fernsehwellen sterben.
Dupieux überfordert mich fürchtig so mit seinen Filmen immer ein bisschen, wo ich denke, so Mann, Alter, ich meine, das, was du mit so einem Grinsen erzählst, so, wo du denkst, so Alter, okay, der Typ macht Filme, die sind auf jeden Fall anders und speziell. Das ist echt, also dieses What the fuck ist bei mir halt eher so mit so einem Kopfschütteln verbunden und bei dir ist so mit so einem
Mit
so einem breiten Grinsen verbunden. Insofern, das ist zwar das Gleiche, was ankommt, aber die Reaktion ist halt anders. Das finde ich halt ganz witzig.
Mm. Nee, also bei mir trifft er da schon den richtigen Punkt.
Bin mal gespannt, wenn du Rubber siehst. Bei Rubber war ich auch so, Alter, Was? Was?
Ja, doch, ich weiß nicht. Irgendwie scheinen wir dann eine gemeinsame Wellenlänge zu haben, der Herr Dupieux und ich.
Witzig, okay.
Und ja, ich fand diesen Film gut. Der ist echt sehenswert. Das ist wahrscheinlich nicht sein Meisterwerk. Das sage ich dann frühestens, wenn ich alle seine Filme gesehen habe, was da so am besten abgeschnitten hat.
Mhm. Aber du bist wahrscheinlich jetzt auch nicht so weit, dass du jetzt jedem diesen Film empfehlen würdest.
Nee, den kannst du auch nicht uneingeschränkt empfehlen, weil eben Leute, die Bock auf eine lineare Handlung haben, wo sie sich nicht selber zu sehr investieren müssen.
Die sind hier falsch.
Und so, die sind hier auf jeden Fall falsch.
Das heißt, für Freunde von David Lynch? Fragezeichen? Der ist ja nicht witzig.
Ich glaube, nee, aber ich glaube, für Lynch-Fan ist das nicht düster genug hier.
Ja.
Weil das ist ja schon, Lynch kommt fast nicht ohne düster aus, oder?
Naja, eben, und halt ernst so. Dupieux ist ja schon so, dass du an vielen Stellen auch lachen musst, oder? Ja. Denkst du, Alter, da hast du ja öfter mal ein Grinsen so auf den Lippen. Deswegen frage ich ja so, womit könnte man es vergleichen?
Ja, das ist, also ich feiere halt diese skurrilen Übergänge. Weißt du, du hast hier diesen Film im Film und siehst dann diese Kleine mit ihrem Vater eben im Wagen fahren, mhm, und dann bleiben die an der Ampel stehen und dann kommt Eric Wareheim im Kleid in einem Militärjeep angefahren. Und du denkst erstmal nur so, what the fuck? Und dann fährt er mit dem Jeep ewig rum, besorgt sich ein paar Blumen, fährt zu einem Haus, klopft an der Tür, ein alter Typ macht auf und er sagt, hallo, sind Sie der alte Mann, der hier wohnt? Und er so, ja. Und er so, fick dich, was willst du überhaupt von mir? Wirft ihm die Blumen hin und verpisst sich und fährt mit dem Jeep wieder weg. Und denkst dir die ganze Zeit so, Alter, was? Und dann, Schnitt, er liegt bei seiner Psychotherapeutin auf der Couch und erzählt ihr von seinem Traum. Und dieser Traum hat sich aber gerade überschnitten mit dem Film im Film. Weißt du? Und so, und ich feiere das.
Meter, Meter.
Ja, weil du dir halt selber die eigentliche Erzählebene raussuchen musst. Und das fordert so. Und ich finde das generell halt geil, wenn du als Zuschauer gefordert bist. Aber es ist speziell.
Also man kann schon an der Stelle sagen, dass ich vielleicht dümmer bin als du.
Nö, du hast halt einfach einen anderen Zugang zu.
Oder ich bin ein einfaches Gemüt.
Das kannst du jetzt so interpretieren.
Du würdest es aber auch nicht verneinen. So, ja.
I can't understand a word you said the whole time.
Dass ich so davor sitze.
You trying to be funny again?
Ist es das wieder?
Nee.
Nee, also du kannst ja schon auch mit einigen abgedrehten Sachen was anfangen. Also aber bei
Tim und Eric hört es dann auf.
Bei Tim und Eric ist auf jeden Fall, da
ist die Grenze wirklich gesetzt.
Die Grenze ist weit davor. Also, ja, das haben wir schon oft festgestellt. Nee, aber du warst ja auch hier bei, wie hieß der Film mit Dujardin?
Killing of a Sacred Deer. Oder wie du so schön gesagt hast, Sacred of a Killing Deer in der letzten Episode. Das fand ich auch ganz nice beim Namen.
Sacred of a Killing Deer, habe ich gesagt.
Ja,
anstatt Killing of a Sacred Deer.
Bei der Green Knight-Rezension bei Barry Keogh. Aber geil ist auch, dass
geil,
ich
hab's gar nicht gehört.
Dass ich so völlig ignoriert habe und einfach so für bare Mütze genommen habe.
Ja, ja.
Sacred of a Killing Deer.
Witzig.
Deerskin halt.
Ach so, genau.
Monsieur Killer Style.
Ja, ja, richtig, Deerskin. Da warst du ja auch eher verhalten begeistert. Also mochtest es ja schon auch, war eine 7 und ich glaube, ich war ja bei 9 oder so.
Ja, ja, das stimmt.
Deswegen, also könnte ich mir vorstellen, dass hier ähnlich, also ich glaube nicht, dass du hier so weit unter mir wärst, aber
okay.
Ja. Wie gesagt, das ist ein guter Film.
Also ich fürchte, dass eine 7 für einen Dupieux-Film bei mir schon recht euphorisch ist.
Ah ja?
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Okay. Ja, gucken wir mal, wie es hier ist. Also hier sind auch wieder, die Zahlen sind auch hier wieder durchwachsen.
Mhm.
6,9 auf IMDb. Metascore 55.
Oh je. Yeah.
Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,1. Vom Publikum 3,5. Und auf Letterboxd wiederum ist er bei einer 3,6. Das ist schon so ein bisschen...
Naja, so ein bisschen Kraut und Rüben, ja.
Hoch und runter. Und der Witz ist, also Einspielergebnisse, die ich gefunden habe, diesen Witz, das ist, der hat knapp über 400.000 eingespielt. Aber das ist auch klar, also das ist nun wirklich kein Mainstream. Und weiß auch nicht, kann mir nicht vorstellen, dass der einen riesen Release hatte.
Ja, das sind meistens so Festivalfilme, die dann direkt,
eben, ja,
direkt irgendwie auf Blu-ray rauskommen.
Ja.
Die sich dann bei Sammlern eher durchschlagen.
Und offenbar zieht er hier auch so ein bisschen sein eigenes Universum auf, oder zumindest bleibt er sich da treu, weil du siehst hier in einer Szene, weil es ja eben auch um das Produzieren von einem Film geht, siehst du dann eben bei den Produzenten irgendwo im Hintergrund ein Rubber 2 Poster.
Okay.
Was natürlich auch eben ein Hinweis darauf ist, dass das eben von ihm ist. Und anscheinend macht hier eine Hälfte von Daft Punk hat hier ein kurzes Cameo.
Ja, stimmt, die sind ja befreundet mit ihm.
Ja, was man natürlich nicht wirklich wissen kann, weil wer weiß schon, wie Daft Punk aussehen.
Das stimmt. Hat man etwa preisgegeben, welcher Charakter das ist? Nee, das nicht, oder?
Na doch, die sagen hier, das ist einer von den
so,
Patienten im Wartezimmer,
okay.
der ein Magazin liest, aber wie gesagt, kann man ja eh nicht zuordnen, weil man also keine Gesichter parat hat.
Ja, du hast ja Rubber nicht gesehen, aber eine Parallele aus deiner Inhaltsangabe, was das Kino-Ding da angeht, hast du in dem Film definitiv auch auftauchen, insofern.
Da gibt es auch ein Plakat mit einem Hinweis auf einen anderen Film?
Nee, oder? Eher dieses von wegen dieses Realität durchbrechen zwischen Film und und halt, also Film gucken und Realität halt. Also Realität und Film auf der Leinwand, das meine ich. Das ist bei Rubber auch ein Kniff.
Der Filmtitel wird hier darüber gerechtfertigt, dass das Mädchen heißt Realität.
Ach so.
Ne? Also die,
aber es ist natürlich doppelt.
Natürlich, eben.
Klar.
Also mindestens doppelt, Alter, weil sie ist ja dann auch die Figur in dem Film, der hier einerseits gemacht werden soll und so. Und ja, deswegen, ich fand es interessant.
Hast du gesagt, wie lang der geht? Ist das auch so ein 60-Minuten-Ding, oder?
Nee, der ist ein Tick länger. Geht eine Stunde 35.
Mhm.
Genre hier übrigens nur Comedy.
Nur Comedies angegeben.
Ja. Und ab 16 freigegeben.
Da war es schon Überlänge für den Mann.
95 Minuten. Das Ben Hur von Dupieux.
Ja. Ich tippe auf eine 7.
7,5 sind es sogar.
7,5.
Yes.
Okay.
7,5 für Realität.
Okay. Start mal mit minus 0,5 in die Episode. Fertig, oder?
Ja, ich bin fertig damit. Aber ich habe dich gerade wieder gefragt, so, wenn du jetzt schon bei denen, die ich so grandios fand, jetzt eher verhalten begeistert warst, hast du dann überhaupt Bock, dir die anderen Filme anzugucken? Wo ist ein Rubber bei dir gelandet, so punktemäßig?
Oh je. Das kann ich ja im Nachhinein gar nicht sagen, aber der hat mich auf jeden Fall eher so Fragen zurückgelassen, so dass ich gesagt habe, Alter, was war denn das für ein Scheiß? Mhm. Also jetzt nicht Scheiß in dem Sinne, aber schon so irgendwie interessant, aber größtenteils auch so what the fuck.
Okay.
Also zwar kreativ, aber schon so, dass ich denke, auf was war der denn drauf, als er diesen Film gemacht hat? Ja. Und deswegen, weiß ich nicht, vielleicht eine 4 oder so.
Oh shit, okay.
Bin jetzt nicht der große Fan von Dupieux, deswegen ist der ein bisschen, deswegen war ich auch erstaunt, diese 7 Punkte für Deerskin. Das wird wahrscheinlich für seine Filmografie eher ungewöhnlich sein.
Aber was willst du denn noch sehen von ihm?
Naja, dieses Mandibles würde mich schon interessieren.
Ach stimmt, Mandibles, ja.
Den würde ich mir eventuell mal angucken, weil das finde ich schon ganz, also auch das ist wieder eine abstruse Handlung, eine Fliege zu domestizieren. Aber das reizt mich irgendwie.
Ich finde es schon wieder so groß.
Ja, die Fliege ist übrigens auch groß in dem Film.
Ja, aber hallo.
Ist ja nicht eine normale Stubenfliege. Ja. Aber jetzt zu etwas völlig anderem.
Mhm.
Und zwar ein Film, der von Michael Douglas produziert worden ist. Und die Filmografie von dem Regisseur, die hatten wir hier schon ein paar Mal. Das ist nämlich ein namhafter Herr namens John Carpenter. Du hattest schon The Thing, wir hatten Halloween neulich. Und ich hatte Jagd auf einen Unsichtbaren, also den hatten wir definitiv schon ein paar Mal in diesem schönen Podcast. Und der Film, den ich jetzt bringe, ist wahrscheinlich, wenn man sich seine Filmografie anguckt, so ziemlich der familienfreundlichste Film in seiner kompletten Filmografie. Von 1984 rede ich jetzt über Starman.
Okay. Und den hat Michael Douglas produziert. Ich finde das manchmal so krass, ne? Wo die Leute so ihre Finger im Spiel haben, wenn es um Produktion geht.
Ja, Michael Douglas hat sowieso große Sachen produziert. Einer flog über das Kuckucksnest.
Dafür hat er einen Oscar bekommen.
Dafür hat er einen Oscar gekriegt, richtig.
Deswegen, das weiß ja kaum jemand.
Hat ein gutes Händchen.
Ja.
Ja, und Autor des Ganzen waren Bruce A. Evans und Reinhold Gideon. Und die beiden haben schon am Script von Stand By Me mitgearbeitet zusammen. Also auch ein sehr, sehr bekannter Film aus den 80ern. Also namhafte Leute, die hier Regie geführt haben. Kennst du Starman?
Nein.
Okay. Das ist ganz interessant, weil ich habe ihn auch das erste Mal gesehen, obwohl er auch schon oft im Fernsehen lief und so ein Film ist, den viele Leute schon gesehen haben. Und ich berichte mal über die Handlung. Es geht um Jenny Hayden. Jenny Hayden trauert vor einem Diaprojektor mit alten Urlaubsfilmen ihrem verstorbenen Mann hinterher. Mhm. Die wird gespielt von Karen Allen. Die kennen alle aus Indiana Jones.
Ja.
Jäger des verlorenen Schatzes. Und ihr Mann, der in den Videos zu sehen ist, wird gespielt von einem sehr jungen Jeff Bridges.
Ach.
Der übrigens Oscar nominiert war für diesen Film.
Okay.
Und dann sehen wir, es passiert irgendwas Mysteriöses. Ein helles Licht fällt ins Haus ein. Ein UFO landet draußen, beziehungsweise ein Raumschiff oder irgendwas taucht das Haus, hat ein gellendes Licht und dieses Licht bewegt sich durchs Haus. Und fixiert sich auf einem Fotoalbum.
Moment mal, das Licht kommt von außen, aber bewegt sich durchs Haus.
Du siehst trotzdem so einen Spot, der sich hat, so einen bunten Spot, der sich halt durch das Haus bewegt. Das heißt, du siehst, dass dieses Licht halt irgendwie sich seinen Weg bahnt durch das Haus. Aha. Also das ganze Licht ist zwar eingetaucht, das ganze Haus ist eingetaucht in ein mysteriöses, helles Licht, aber es gibt so bestimmte Spots, die suchen sich halt so ihren Weg im Haus.
Okay.
Und fixieren sich auf ein Fotoalbum, was da liegt, fangen dann an, mysteriöserweise dieses Fotoalbum aufzublättern. Mhm. Fixieren sich auf die Fotos von dem verstorbenen Ex-Mann. Und da ist auch so ein Haarbüschel eingeklebt als Andenken. Und auch auf dieses Haarbüschel fixiert sich dieser Spot. Und dann passiert Folgendes. Vor den Augen von Jenny Hayden liegt dann plötzlich ein Baby im Wohnzimmer, auf dem Boden.
Wie jetzt, Jenny Hayden?
Jenny Hayden ist die Rolle von Karen.
So heißt ihre Rolle, okay.
Ja.
Dann liegt ein Baby vor ihr auf dem Boden.
Und da gibt es eine ziemlich spektakuläre Geburtsszene, weil dieses Baby wird zum Erwachsenen innerhalb von wenigen Sekunden.
Okay.
Das ist so eine Transformationsszene. Übrigens für die Special Effects hier zuständig, Stan Winston und Rich Baker.
Mal wieder.
Die man kennen durfte aus den 80ern. Und das ist schon geil gemacht. Also es ist jetzt nicht dieser Standard von American Werewolf, weißt du, wo du so diese überkrass Transformation siehst, wo du denkst, Alter, wie haben sie das gemacht? Aber es ist trotzdem ganz cool gemacht. So. Also mit ein paar Schnitten und ein paar Kniffs und Practical Effects hat man hier dafür gesorgt, dass aus dem Säugling halt, dass es sich verformt und dann immer größer wird und in ein paar Sekunden und dann steht ein nackter Jeff Bridges vor ihr.
Weißt du, ob die das mit Stop-Motion gemacht haben?
Nee, Stop-Motion war da, glaube ich, nicht involviert. Das war so eine Mischung aus Practical Effects und Kameraspielereien und Schnitten zwischen den Wachstum. Ist ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Also, mit anderen Worten, dieses außerirdische Wesen hat sich halt die Haare und hat sich halt die Haare von Jeff Bridges genommen, hat daraus dann
hat ihn geklont quasi.
Und hat dann praktisch ein Ebenbild geschaffen.
Okay.
Und dann steht ihr toter Mann plötzlich vor ihr. Und dieser tote Mann möchte, dass sie ihn nach Wisconsin, also von Wisconsin nach Arizona fährt.
Ach, der spricht dann auch gleich?
Ja, der spricht ein bisschen bruchstückhaft, aber der spricht dann. Mhm. Und erklärt ihr, dass er nach Arizona muss und sie ihn halt von Wisconsin nach Arizona fahren muss, weil er weiß nicht, wie man Auto fährt, weil da ist ein geheimnisvoller Krater, wo er hin muss. Zu einer bestimmten Zeit.
Okay, das hängt ja jetzt schon so ein bisschen, aber gut.
Was meinst du jetzt?
Naja, also einerseits wurde offenbar so geklont, dass er seine Sprache wieder hat und das kann, aber Autofahren ist nicht drin.
Nee, Autofahren ist nicht drin. Mhm. Also er drückt sich auch so ein bisschen bruchstückhaft aus. Das heißt, er hat nicht so eine komplett flüssige Sprache, sondern er muss erstmal lernen, so was Dinge bedeuten. So der ist dann zum Beispiel, also wenn sie zum Beispiel sagt Duschbag, dann sagt er Define Duschbag. Der weiß nicht, was es ist. So. Ja. Also sind so bestimmte Worte, die muss er erst noch lernen. Und dann sind die beiden in einem schicken 77er Mustang Cobra, sind die dann unterwegs nach Arizona. So ein kleiner Roadtrip. Und das Problem ist, dass auch die Behörden Wind bekommen haben von dem Starman und die beginnen die Verfolgung. Und am Anfang ist sie noch recht widerwillig und versucht diesem unfreiwilligen Kidnapping überall aus dem Weg zu gehen und hängt an der Tankstelle irgendwie ein Zelt dran, von wegen rettet mich. Aber mit der Zeit sieht sie natürlich die sympathischen und gutmütigen Seiten des außerirdischen Besuchers. Mhm. Darum geht es in Starman. Und das ist ganz lustig, wie Jeff Bridges den spielt, weil der kopiert halt die Mimik und das Verhalten und halt die Ausrufe von bestimmten Menschen, die er halt sieht. Er lernt halt praktisch das, was er hört. Die haben halt,
also ein bisschen wie der Terminator oder was?
Bisschen wie der Terminator, nur mit dem Unterschied, dass er schon Grundwissen hat, weil die haben durch Satellitenempfang, durch Fernsehen, durch Radio und so, haben die schon bestimmte Sachen mitbekommen. Er kennt zum Beispiel den Rolling Stone Song Satisfaction, den er dann anfängt zu singen, so völlig random so. Mhm. I can't get no satisfaction und so.
Ja.
Aber der ist dann an der Tankstelle und der Tankwart, der da mal auftankt, der sagt dann zu jemandem, take it easy, mit so einem Daumen hoch. Mhm. So beim Wegfahren so. Und er lernt dann dieses Daumen hoch und take it easy.
Ja.
Und hat sich dann noch die Urlaubsvideos angeguckt bei sich zu Hause, wo dann Jeff Bridges irgendwie in so einem Urlaub beim Zelten macht, halt so komische Fratzen und Grimassen. Mhm. Und der macht dann auch so völlig aus dem Nichts dann diese Grimassen und diese Fratzen, weil er sagt, so es verhalten sich halt Menschen, das ist halt das Normale.
Klar. Und ist es dann, versteht er es dann irgendwann?
Now I understand Douchebag.
Ja, nachdem er sagt, define Douchebag und define das und define dies oder define Gas, als sie sagt, so, sie muss das Auto voll tanken, dann erklärt sie ihm das und dann versteht er das auch. Er registriert dann, was es ist.
Und kann es dann auch gleich anwenden immer.
Ja, aber falsch meistens.
Ach so.
Also, er ist zum Beispiel in dieser Tankstelle und will sie natürlich nicht aus den Augen lassen, weil sie sagt gerade, ich muss auf Toilette.
Mhm.
Und er will sie auf Toilette verfolgen. Und sie sagt aber zu ihm so, nee, nee, hier darfst du nicht rein, das ist nur für Männer. Du bist ein Mann und ich bin eine Frau, deswegen, das ist die Frauentoilette.
Ja.
Und schiebt ihn dann zur nebenanliegenden Tür, zur Herrentoilette. Und dann kommt er da rein und stellt sich vor die Toilettentür und da sitzt halt einer und pinkelt.
Mhm.
Am Pissoir. Und der dreht sich so um und guckt so, warum er beobachtet wird, so hin und her. Und als er sich so umdreht, steht er halt in der Ecke dieser Alien, grinst ihn halt an, macht so Daumen hoch und sagt, take it easy.
Okay.
Und der Typ am Pissoir denkt dann so, Alter, ich hab die Schnauze so voll von euch Typen, ey, nirgends kann man euch irgendwie aus dem Weg gehen, so, ihr seid doch in der Autobahnraststätte. Geht dann so an ihm vorbei, hält ihm halt so den Mittelfinger vor die Fresse und sagt dann so, ab yours.
Mhm.
Und unser Alien hat natürlich wieder was Neues gelernt.
Natürlich.
Zu dem Take it easy mit Daumen hoch, hat er jetzt natürlich den Mittelfinger mit ab yours und das benutzt er dann auch ab.
Also klingt schon so ein bisschen nach Nummer 5 lebt, oder?
Ja, ja, das ist schon in dem Stil. Das ist schon in dem Stil dieser 80er Jahre, Nummer 5 lebt, bisschen Terminator natürlich, aber mit dem Witz und aber was man hier definitiv drin sieht, sind so diese Early 80s Family Films mit Aliens drin halt. Unglaubliche Begegnung der dritten Art ist da drin oder Cocoon und so weiter, so vom Feel. Also die Early Spielbergs, die sieht man hier definitiv. Und der geilste Fun Fact bei Starman ist, dass Columbia Pictures, die hatten 2 Scripts über Aliens. Und die wollten aber nur eins davon realisieren, weil sie gesagt haben, ey, wir wollen nicht hier 2 Filme über Aliens machen oder ja, so, das ist voll der Scheiß. Haben dann ein Skript weitergegeben, was sich dann ein anderes Studio geschnappt hat. Und dieses zweite Skript, was sie nicht machen wollten, als sie den Starman gedreht haben, war E.T.
Tja.
War guter Erfolg.
Mhm.
Und Carpenter war hier natürlich an Starman interessiert, hier so einen familienfreundlichen Film mit einer ganz anderen Note, die nicht für ihn typisch ist, zu inszenieren. Aus dem einfachen Grund, weil der Misserfolg von The Thing an den Kinokassen hat dafür gesorgt, dass er ein komplettes Gegenteil machen wollte. Nämlich, dass er von einer Tonalität einen Film drehen wollte, der eben nicht Horror ist und der nicht düster ist. Und den man sich ab 12 zum Beispiel auch so mit seinem Sohn angucken kann im Kino.
Mhm.
Und deswegen war er hier sehr motiviert, Starman zu inszenieren.
Das heißt, der ist auch entsprechend freigegeben und entsprechend harmlos.
Ja, wie gesagt, ab 12 freigegeben und ist harmlos. Das ist schon sehr familienfreundlich, ja. Hier gibt es nichts, was irgendwie blutig ist. Du hast natürlich die bösen Wissenschaftler und die Armeehelikopter, die hier irgendwie dann am Horizont erscheinen. Also so ähnlich wie, das hast ja auch bei E.T. gehabt und bei etlichen anderen, wo dann so ein geheimnisvolle Wissenschaftler kommen, die dann irgendwie Jagd machen. Die hast du hier auch, zusammen mit dem FBI. Aber bevor John Carpenter an Bord gekommen ist, hat man verschiedene Regisseure in Anbetracht gezogen, die den Film hätten inszenieren können. John Badham war im Gespräch, Tony Scott war im Gespräch, Adrian Lynn. Also einige. Und für die Hauptrolle, die Jeff Bridges übernommen hat, neben Karen Allen, die männliche Hauptrolle, waren Tom Cruise und Kevin Bacon. Die beiden wurden diskutiert. Ja. Also einige Effekte sind auf jeden Fall sehr gut. Die Stunts und der Aufwand, also dass so teilweise auf der Autobahn, auf dem Highway einiges explodiert, mit den Helikoptern, mit der Armee und so, da ist auch einiges geboten. Aber es gibt auch einige Practical Effects, die eher putzig aussehen, die jetzt nicht mehr ganz so geil aussehen. Also das sieht dann so ein bisschen aus wie Tron Anfang der 80er, wo auch nicht mehr alles geil aussieht.
Hm.
Auch wieder Jeff Bridges. So ist es hier auch. Ist halt nicht alles super gut gealtert. Aber es ist trotzdem sehr charmanter, guter Film. Mir hat Starman gut gefallen.
Ja?
Ja. Also so für 80er Nostalgiker ist das ein Film, den man sich durchaus mal angucken kann. Ich glaube auch, dass Leute, die den früher gesehen haben oder so aus der Jugend kennen, für die ist das sicher ein Herzfilm. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und mochte den trotzdem. 115 Minuten geht das Ganze übrigens. Sci-Fi und Liebesfilm steht hier.
Okay, aber es klingt ja schon so ein bisschen so, als wäre das eher so eine Art Auftragsarbeit gewesen. Also jetzt nicht so wahnsinnig Herzensprojekt von John Carpenter.
Ja. Man sieht ja nicht unbedingt, außer jetzt vielleicht die Geburtsszene, ist das jetzt nicht ein Film, wo man seine Handschrift jetzt groß erkennen kann, dass man sagt, das ist jetzt so ein typischer Carpenter-Film, sondern natürlich ziehe ich seine anderen Filme, die düsteren Filme vor, aber.
Ist die Musik denn erwähnenswert?
Die sorgt für den, also weiß ich nicht, also die macht halt, was sie soll. Hat mich jetzt nicht gestört. Halt so Hollywood, 80er-Jahres-Score.
Ja, okay.
Also in dem Dreh. Wird halt manchmal dramatisch, aber passt schon. Stieß jetzt nicht negativ auf.
Und ich meine, jetzt hast du ja natürlich das 80er-Gen, aber wie ist das, wenn du den Film jetzt Leuten mit heutigen Sehgewohnheiten empfehlen würdest? Die wären hier wahrscheinlich eingeschränkt begeistert.
Ja, man braucht schon ein bisschen Nostalgie gehen, damit man hier nicht gelangweilt ist. Aber wenn man hier so die 80er-Filme mag, die ich gerade genannt habe, wenn man so mit Cocoon und sowas anfangen kann, dann wird man den auch mögen.
Okay.
So Early Spielberg, so in dem Stil. In dem Fahrwasser fuhr der auch. Hat er ja auch kein Hehl draus gemacht. Also.
Ja, aber es klingt schon einen Ticken weniger beeindruckend als Spielberg.
Ja, ja. Da fehlt dann noch ein Tick, um diese Spielberg-Emotionalität zu erreichen.
Ja.
Das unterschreibe ich.
Okay.
Aber der harmlose Carpenter ist immer noch besser als manch anderer Regisseur.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Also, der macht ja trotzdem einen guten Job und hat einen guten Film hingelegt. Hat ein Budget von 22 Millionen gehabt und hat im Gegensatz zu E.T. hat er nur 29 Millionen Boxoffice gemacht. Also war nicht so der Riesenhit. Insofern.
Natürlich auch ein harter Vergleich.
Ja, hat Columbia vielleicht das falsche Drehbuch wieder auf den Markt geschmissen. Man weiß natürlich nicht, was unter der Ägide dann passiert wäre mit dem Film und wie der besetzt worden ist. Ist natürlich auch noch so eine Sache. Aber trotzdem. Im Nachhinein sagt man sich wahrscheinlich, okay, wir hätten es ja mit E.T. mal probieren können.
Ja, gut.
Okay.
Punkte. Ja, Punkte.
IMDb 7,0. Hat einen Metascore von 70. Rotten Tomato 6,9. 3,6 gibt es von Audience und Letterboxd. Wieder mal 3,5.
Bin natürlich wieder so ein bisschen am Schwanken.
Wäre echt ein nicer Move, wenn du dich um halben Punkt verhauen würdest.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Echt ein nicer Move von dir.
Ja, wird eventuell drauf rauslaufen. Ja, ich fahre mal wieder die pessimistische Variante, weil irgendwie mit Optimismus bin ich nicht so gut gefahren bei dir in letzter Zeit. Deswegen sage ich 7.
7,5.
Ah, die Fuck.
7,5.
Na toll.
Fürs Dame.
Wirklich? Das klang so nach 7, Alter.
Da ist er.
Ja, ja.
Wirklich, fragt er mich, als wenn ich hier Hochstaplerei betreibe.
Ja, nee, weil... Ja, ich sag ja, ich bin da hin und her geschwankt und dachte dann so, nee, komm schon. Egal. Ja,
manchmal so, manchmal so.
Ja, ja.
So gut, sind wir über 0.
Ist das so, freut er sich.
So spannend.
Ja, super.
Weiter geht's. Nochmal Kino.
Nochmal Kino. Warum nochmal eigentlich?
Weil wir über Green Knight geredet
haben.
Ach so, ja. Ich war
ja
gestern auch im Kino.
Naja.
Zählt's ja nicht.
Naja, wir sprechen ja jetzt über einen gemeinsamen Kinofilm. Green Knight hatten wir ja schon.
Ja, du wolltest
ausführlich.
Ja nicht.
So.
Ich habe dich ja gefragt, ob du noch ein zweites Mal sehen willst. Der Herr war ja beschäftigt.
Ja, ich war beschäftigt. Ich wäre ansonsten natürlich sofort nochmal mitgekommen.
Mhm.
Wie ist es jetzt bei dir? Glaubst du schon auch, dass das ein Film ist, den man ein zweites Mal sehen
Ja, vor allen Dingen glaube ich, dass ich ziemlich verloren gewesen wäre ohne die Untertitel. Also, dass du den ohne Untertitel gesehen hast, da kann ich mir schon vorstellen, dass das eine oder andere vielleicht ein bisschen verschluckt wurde.
Ja, aber es ging tatsächlich. Also,
ja. Ja, gut, größtenteils schon. Passiert ja auch. Ist ja auch nicht gerade der, ist ja ein recht wortkarger Film auf jeden Fall, auf die ganze Laufzeit betrachtet.
Ja.
Aber ich habe nicht die Stelle gefunden, wo du meintest, dass die Schrift teilweise so schnell davonzieht, irgendwie, dass du es nicht lesen kannst. Weil es gibt eine Stelle, wo die Schrift zwar wechselt, aber steht die ganze Zeit das Gleiche dran.
Nee, das meine ich ja, die Einblendung von dem Text, der da eingeblendet wurde, das war so schnell wieder weg, dass man kaum eine Chance hatte, es zu lesen. Und es gab es einmal recht zu Beginn und dann noch ein zweites Mal etwas später.
Ja, zu Beginn habe ich es gesehen, aber ich konnte es lesen. Also vielleicht ist mein Untertitel abruptes Hirn, aber ich fand es jetzt, also klar, ging schnell, aber nicht so, dass ich jetzt überhaupt nicht erkennen konnte, was da stand.
Okay.
Und dann gab es eine Stelle, wo es ganz schnell gewechselt hat, so zwischen verschiedenen Schriftarten. Da stand aber die ganze Zeit das Gleiche und dachte so, okay.
Nee, das meinte ich nicht.
Okay. Na gut. Aber ja, über den reden wir jetzt nicht.
Nee.
Haben wir schon.
Sondern über Free Guy.
Free Guy aus dem Jahr 2021.
Yes. Auf den habe ich mich so gefreut. Ja. Das hast du mitbekommen.
Selten dich mit solch einer Vorfreude ins Kinorennen sehen und im Vorfeld so oft sagen, ich habe so Bock.
Ja.
Das ist wirklich mal ungewöhnlich gewesen.
Das haben die aber schon geil gemacht, finde ich, hier wieder mit dem Marketing. Weil mich haben sie natürlich voll damit gekriegt.
Mhm.
Aber hat schon auch viel einfach mit dem ganzen Produkt Ryan Reynolds zu tun.
Mhm.
Durch Deadpool und alles, was da so gemacht wurde, also auch wie er halt generell auf Social Media oder in der Öffentlichkeit auftritt, macht das schon sehr smart. Und das Team da um ihn rum, die machen da auf jeden Fall eine Menge richtig. Weil mein Humorgeschmack trifft er damit halt ziemlich genau.
Ja. Dann,
und so haben die das bei Free Guy im Vorfeld halt auch gemacht. Da gab es einen Trailer, dann war es lange nichts, ne, weil den gab es ja schon ewig. Der wurde ja auch jetzt irgendwie wieder x-mal verschoben.
Ja, im Juli 2020 war der ursprüngliche Kinostart gewesen. Insofern war deine Vorfreude definitiv lange am Start.
Ja, dann hieß es irgendwann 11. Dezember. Dann hieß es am 5. November, nee, doch nicht Dezember, sondern erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
Ja, dann Covid-15 konnte man sich da auf nichts verlassen.
Tja, dann eben hieß es nochmal irgendwie Ende Mai und schlussendlich wurde es dann August und jetzt war es endlich soweit und deswegen, ja, die Vorfreude war schon lange da und entsprechend groß. Ich wurde nicht enttäuscht. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja gut, meine Vorfreude war natürlich nicht so immens hoch wie deiner, als ich jetzt...
Ja, du meintest ja noch, das kann nur nach hinten losgehen.
Ja, ist natürlich so ein Ding, wenn man riesen Vorfreude da reingeht, so wie du davor gesagt hast, ich hab so Bock, dann denke ich so, ich bin da eher so der Typ, der sagt, ich gucke mir das relativ neutral an und bin da nicht enttäuscht. Oder also es gibt natürlich Filme, wo du die Erwartung extrem in die Höhe schraubst, aber bei dem war es jetzt nicht so. Hier habe ich halt gesagt, mal gucken, was passiert.
Ja, absurderweise hatte ich trotz der großen Vorfreude jetzt nicht wirklich hohe Erwartungen an den Film.
Mhm.
Aber wie schon gesagt, ich wurde nicht enttäuscht. Also ich habe hier wirklich ziemlich genau das bekommen, was ich erwartet habe. Oder was ich habe es ja nicht erwartet, aber ich habe halt gehofft, dass es sowas in die Richtung ist. Und das war's und ich wurde hier wirklich gut unterhalten.
Ja, ich wurde auch sehr gut unterhalten. Kann ich an der Stelle sagen. Und das ist mal wieder eine Liebeserklärung ans Kino par excellence, weil es knallt und es laut und es bunt. Insofern genau das, was man auf einer großen Leinwand im IMAX in 3D auch sehen will.
Ja, Liebeserklärung ans Kino könnte man jetzt natürlich auch anders verstehen, weil inhaltlich ist
Cinema Paradiso
nicht wirklich, ja genau.
Nein, so meine ich das natürlich nicht. Aber ich meine jetzt einen Film, den man halt nicht zu Hause auf dem Laptop sieht, sondern im Zug auf dem Handy, sondern halt einen Film, den man auf der Leinwand guckt.
Unbedingt.
Das meine ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, 2016 auf der Blacklist unverfilmter Stoffe, die nach vielversprechendem interessanten Material klingen. Und
da siehst du mal, wie lange sowas wie immer dauert, ne?
Zieht sich auf jeden Fall hin, ja. Wollen wir mal in die Handlung rein oder willst du erstmal über die Besetzung reden oder wie steigen wir ein?
Nee, ich würde sagen, wir machen die Handlung.
Let's do this.
Ja. Soll ich oder was?
Ja, hey, wenn es so ein Herzensprojekt ist von dir.
Es ist kein Herzensprojekt, das Alter. Ist deiner, verdreh das doch nicht immer gleich los, wieder.
Das was, ist eins also deiner Lieblingsfilme, da werde ich doch nicht so die Handlung schreiben.
Ein Quatsch, Alter. Nur weil ich mich drauf gefreut habe. Vielleicht auch gerade deswegen, weil die Handlung nicht wirklich aufwendig ist.
Also, vielleicht deshalb.
Im Grunde
endlich mal leichter Stoff.
Im Grunde ist es ja sowas wie die Truman Show im Videospiel.
Ja.
Wir haben hier eine Hauptfigur, die ist ein Charakter in einem Videospiel à la GTA, so ein Open-World-Game. Und er ist ein sogenannter NPC, ein Non-Player-Character. Das heißt, er ist eine von den Figuren, die halt in diesem Videospiel ihre festgefertigten Abläufe und Bewegungen haben. Der hat da so einen Loop an Dingen, die er halt in seiner Figur, er ist Bankangestellter, in dieser Welt erlebt. Und das heißt, wir sehen, wie er aufwacht, total gut gelaunt, sich eins von seinen blauen Hemden aussucht, sich anzieht, seine Flakes isst und zur Bank geht, immer die gleichen Interaktionen hat mit den Leuten, weil es halt so ein Loop ist, in dem er sich befindet.
Genau. Das Einzige, was er macht, ist vielleicht noch in einen Kaffeeladen reinzugehen und immer dasselbe zu bestellen.
Ja. Eben, er trinkt immer das Gleiche, er sagt in der Regel auch immer das Gleiche. Und wenn er dann eben in der Bank ist, trifft er dort seinen besten Freund Buddy. Achso, unser Held heißt übrigens Guy. Und dort trifft er Buddy. Der ist Security in der Bank. Mhm. Und dann ja, quatschen die so ein bisschen, warten im Endeffekt drauf, bis sie mal wieder überfallen werden, weil das ist ja, wie gesagt, so ein GTA-Szenario. Das heißt, alle paar Minuten kommt einer rein und überfällt die Bank. Und das ist sein Alltag. Dann geht er nach Hause, schläft und dann beginnt das Ganze von vorne.
Genau. Dadurch, dass es immer so eine absolute Routine ist, ist das auch nichts Besonderes, dass sie sich alle zu Boden legen müssen und sich dann noch nebenbei unterhalten und über irgendwelche Sachen labern, weil das haben die alle schon tausendmal gesehen, diese Banküberfälle.
Weil alles, was da passiert, ist eben...
Vorprogrammiert, ja.
Nee, also weil das sind ja dann Missionen, die die menschlichen Spieler in dieser Welt spielen und da gehört dann eben eine Bank überfallen oder so mitunter mal dazu. Deswegen marschieren da schon auch immer unterschiedliche Leute rein, aber ja, der Ablauf ist im Großen und Ganzen halt für Guy immer der gleiche.
Meine ich ja.
Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass wenn er eben tagsüber auf dem Weg zur Arbeit, dass da ein Panzer vorbeifährt oder ein Hubschrauber abstürzt oder das Haus nebenan explodiert. Mhm. Und das ist schon ziemlich geil gemacht, halt wie selbstverständlich er in dieser völlig chaotischen Videospielwelt lebt.
Ja.
Und da holen sie optisch schon auch einiges raus, finde ich.
Ja, super.
Und der Clou an der Sache ist, dass eben diese NPCs, obwohl das für sie ihre Realität ist, haben die auf dem Zettel, es gibt hier Menschen, die mit Sonnenbrille rumrennen und die sind anders. Weil das sind die menschlichen Spieler. Die werden von den NPCs nicht als solche erkannt. Aber die wissen eben, mit den Sonnenbrillenmenschen legst du dich besser nicht an. So, weil die machen ihr eigenes Ding und wir sind halt keine mit Sonnenbrille, so deswegen machen wir auch nichts mit denen. Mhm. Und Guy ist aber schwer interessiert an diesen Sonnenbrillen und irgendwann kommt der in Besitz einer solchen. Und in dem Moment, wo er sie aufsetzt, verändert sich nicht nur seine Sicht, sondern sein komplettes Leben, weil er damit was lostritt, was er halt bis dahin nicht kannte. So, er sieht das plötzlich aus Spielersicht und das heißt, überall sind irgendwelche Power-Ups oder Medizinpakete, die das ist so geil, als er das erste Mal dann eben Fett aufs Maul kriegt und dann wieder dieses Medizinkit nimmt und es ihm halt wieder gut geht. Also solche Sachen erlebt dann eben die Dinge, die man als Spieler in so einem Videospiel erlebt. Mhm. Und kann plötzlich total tolle Dinge, kauft sich dann auch endlich, weil er plötzlich zu Geld kommt, die Turnschuhe, die er mal haben wollte. Und kommt wortwörtlich neu auf die Welt, bis er dann eben auf eine unserer anderen Hauptfiguren trifft, gespielt von Jodie Comer. Die spielt hier Millie. Die ist auch als Spielerin in dem Spiel unterwegs und er ist schockverliebt in dem Moment, wo er sie sieht, weil sie einen von ihm sehr geliebten Mariah Carey-Song vor sich hin dudelt. Und dann ist er natürlich schwer interessiert an Millie, nimmt Kontakt auf. Auch eben etwas, wovor Buddy, sein bester Freund, ihm davor noch gesagt hat, das macht man nicht, ne? Man spricht nicht mit den Sonnenbrillenmenschen. Mhm. Und in dem Moment, wo er aber selber einer ist, ist eben, gibt es ganz neue Möglichkeiten. Und so erfahren wir dann eben von dem eigentlichen Problem, warum Millie überhaupt in diesem Spiel unterwegs ist, weil sie und ihr damaliger Geschäftspartner, die haben eine AI entwickelt. Und es sieht alles danach aus, als hätte das Softwareunternehmen, was dieses Spiel Free World, in dem Guy unterwegs ist, programmiert und bereitgestellt hat, dass die Teile dieser AI verwendet haben, illegalerweise. Also sucht sie nach Hinweisen auf ihren Code, dass der in diesem Spiel verwendet wurde, damit sie vor Gericht da bessere Chancen gegen den Betreiber des Videospiels hat. Mhm. Und dabei hilft dir dann unser Free Guy oder beziehungsweise da kommt es dann eben zur Interaktion. Ob das so hilfreich ist oder nicht, das dürft ihr euch dann selbst angucken. Oder ich glaube, mehr braucht man zur Handlung nicht sagen.
Nee, muss man nicht. Also, ein paar Charaktere können wir noch erläutern. Das machen wir sicher, wenn wir über Cast reden.
Ja.
Aber sonst?
Ja,
so ja, dieser Ex-Freund von ihr, mit dem sie zusammen war, der...
Der war ja nicht ihr Ex-Freund, das war wirklich, die waren ja nur Geschäftspartner.
Die waren nur Geschäftspartner, stimmt, die hatten ja keine romantische Liaison. Der wird gespielt von Joe Keery, den kennen viele aus Stranger Things, der spielt da den Steve.
Das passt natürlich sehr gut, weil Sean Levy, der hier Regie geführt hat, der hat das Ganze ja produziert. Mhm. Deswegen ist das nicht groß überraschend.
Das stimmt.
Aber den fand ich gut.
Ja, fand ich auch. Fand es ja hier irgendwie mal nicht gut.
Ja, hatten wir ja schon unmittelbar nach dem Kino davon, dass es hier wirklich, hier ist auch ein großes Line-Up und auch viele schöne, kleinere Cameos von sehr bekannten Leuten. Aber der Betreiber dieses Videospiels oder der, dem die Firma gehört, die dieses Videospiel vertreibt, der wird von Taika Waititi gespielt. Der spielt hier Antoine und der ist wirklich eigentlich so das Negativste im ganzen Film.
Fand ich auch. Also es kam rüber, glaube ich, dass der Film auch teilweise in die Realität springt und dann und dass wir dann verfolgen, was da hinter den Kulissen abgeht, hinter diesem Spiel.
Ja, und da kommt eben Antoine zum Einsatz und der macht zu viel. Mhm. Was auch immer er sich da überlegt hat, das geht für meinen Geschmack nicht auf. Tut der Sache aber wirklich nur geringfügig einen Abbruch, weil sich's ja wirklich komplett um die Figur von Ryan Reynolds und die von Jodie Comer dreht.
Ja, das stimmt. Aber es war etwas cringe auf jeden Fall, was Taika Waititi da gemacht hat. Finde ich auch.
Oh ja. Ja, cringe. Das war's.
Ja, da war mehr Ratlosigkeit zu sehen in den Gesichtern der Zuschauer, als jetzt hier lachen.
Ja, dann erwähnen wir mal, wer da sonst noch mitgespielt hat. Buddy, der beste Freund, wird von Lil A. Harry gespielt. Den dürfte man aus Get Out kennen oder du hattest mal Tag, da war er auch, glaube ich, im Hauptcast, ne? Mhm. Was spielt der? Mauser heißt seine Figur, Utkarsh Ambudkar. Das ist auch eigentlich ein Name, den wahrscheinlich kaum jemand auf dem Zettel hat, aber der hat auch schon eine ganze Menge gemacht. Ich habe den in Brockmire viel gesehen, aber wenn du mal seine Vita anguckst, der ist schon auch gut dabei. Der spielt hier den Kollegen von Keys. Wie hieß der Schauspieler? Du hast eben gesagt.
Joe Keery.
Joe Keery, genau. Ja, der programmiert mit ihm eben an Freeworld rum. Und dann haben wir hier eben wirklich noch ein großes Line-Up an Cameos. Willst du mal sagen, wer da alles auftaucht?
Also ich würde jetzt, also tatsächlich würde ich einige nicht nennen wollen, aber wir können ja die Cameos, die so als Voices auftauchen, da können wir ein paar aufzählen.
Okay.
Da sind Dwayne The Rock Johnson dabei, da ist Hugh Jackman dabei, John Krasinski ist dabei. Und dann tauchen, wie du schon gesagt hast, in bestimmten Szenen so für einen ganz kurzen Moment bestimmte Schauspieler oder bestimmte Charaktere aus anderen Franchises und Serien auf oder Filmen. Das fand ich dann doch schon sehr erfrischend. Das waren super Szenen, die haben mir gut gefallen.
Ich glaube, wir können den einen, der mehrfach auftaucht, den können wir auf jeden Fall noch erwähnen.
Ach so, ja, den können wir auf jeden Fall sagen, wer da mitspielt.
Channing Tatum gibt es hier nämlich auch wieder. Das ist so herrlich uneitel, was der macht, Alter. Das muss man eben schon lassen. Also die Rollen, die der spielt, die sind oft so krass selbstironisch.
Ja, spätestens bei This is the End, wo er diesen Sadomaso-Hund spielt, weiß man schon Bescheid, dass das ein humorvoller Typ ist.
Ja.
Revengerman Buttons. Sein Rollenname hier. In Free Guy. Ja, wer ist das?
Naja, das ist halt auch ein Charakter von einem realen Spieler.
Im Spiel, genau.
Im Spiel, ja.
Ja. Auf jeden Fall.
Und der ist herrlich peinlich. Ist natürlich im Spiel so der coolste überhaupt, aber eigentlich natürlich mal so gar nicht.
Nee.
Ja, das ist sehr schön.
Und er zeigt sich natürlich von seiner realen Seite auch so, wenn er. Ja, weil unser Free Guy wird natürlich irgendwann recht prominent so. Dann kennen ihn halt viele und das ist schon ganz lustig, wenn die beiden aufeinandertreffen, was da abgeht.
Ja, und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe es dann nochmal nachgelesen und es passt so herrlich ins Bild, weil das ist mir jetzt wirklich in den letzten Projekten von Ryan Reynolds immer wieder mal aufgefallen, dass der mal mehr, mal weniger dezent immer wieder so ein Product Placement für seinen Gin betreibt. Mhm. Weil hier hast du halt an der einen Stelle ganz klar die Silhouette von seinem Aviation Gin. Mhm. Fand ich hier jetzt dezent, habe ich eben neulich schon auch bedeutend weniger dezent gesehen, so dass es schon echt anstrengend war.
In welchem Film war das?
Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Geil. Aber hier eben insofern dezent, weil es nur die Silhouette ist.
Okay.
Deswegen ja, mir fand, nicht aufgefallen. Fand ich das jetzt nicht groß aufdringlich. Aber ja, der das mit seinem Aviation Gin, den bringt der überall unter. Ich glaube, da gab es jetzt sogar auch. Warte mal, bei Free Guy, da haben die eben jetzt vor kurzem dann diesen zweiten Trailer rausgehauen, wo dann eben diese riesen muskelbepackte Version von ihm mit drin ist. Also ich glaube, der ganze Trailer ist nur mit ihm. Und das ist ja schon auch eine Figur, die für uns, glaube ich, ein ziemliches Highlight war. Weil
ja, der war super.
Der Typ ist so geil, dass der einfach halt noch nicht fertig programmiert ist. Und dem
der ist halt nur zu 70% programmiert. Und deswegen hat er öfter mal so Blanks, wo es ja. Dann heißt so Friendly Gesture oder
Catchphrase
oder Put Adjective in here oder so.
So geil. Diese Platzhalter, die er dann einfach ausruft, weil es noch fehlt. Er ist sehr schön.
Ja, ist mega.
Ja. Also der Film hat schon auf jeden Fall ein paar richtige Highlights und macht nach meinem Geschmack durchweg Spaß.
Ja.
Ich war so ein bisschen überrascht, als ich gelesen habe, wer das Ding geschrieben hat. Weil Matt Lieberman, der hat Scoop geschrieben, den ich ja nun wirklich nicht gut fand. Aber gut, es geht natürlich auch in eine andere Richtung. Und Zach Penn, wenig überraschend, Ready Player One geschrieben. Mhm. Das passt gut ins Konzept und Avengers und so. Aber irgendwie eine wilde Kombi. Aber ja, also Sean Levi, du hattest ja so ein bisschen Angst, ne, als es darum ging, dass er hier Regie geführt hat.
Ja, der ist halt bekannt dafür, dass er wirklich so harmlose Komödien inszeniert hat. Viel hier so Nachts im Museum ist ja von ihm die Trilogie und hat so ein paar Filme hier so.
Okay, Alter, entschuldige mal wieder. Wir haben mal wieder die unglaublichste Meta-Ebene von Connections zwischen Projekten, die nicht vorhergesehen war. Das übernächste Projekt von Sean Levi als Regisseur. Starman.
Nein.
Kein Scheiß.
Als Remake oder
als
was?
Als Remake.
Wie geil ist das denn?
An Alien goes to Earth and takes on the body of a widow's husband.
Alter.
Ist ja unglaublich.
Das ist wirklich unfassbar, was wir hier für Brücken schlagen.
Alter, wie witzig.
Gibt's da schon einen Cast?
Wer den spielt? Nee, ist noch kein Cast. Es ist Pre-Production, aber.
Sean Levy.
Nee, ja. Announced sogar nur. Okay.
Okay, wie hart.
Hat noch The Adam Project gemacht. Das ist jetzt in der Post-Production.
Ja, aber wenn du so seine Filmografie reingehst, da sind schon viele harmlose Komödien bei, wo du denkst, okay, kann man, sind alles so 6-Punkte-Komödien, so, da sind halt wenig Highlights dazwischen, so, deswegen war ich da eher skeptisch bei Free Guy, als ich gehört habe, wer
ihn. Ja, ja. Stimmt schon, ja. Also aber vor allem auch eben zum Teil so richtig harmlose Sachen, wie jetzt den wir neulich hatten, 7 verdammt lange Tage, der war ja von ihm, das war ja so das Letzte, das wir.
Stimmt. Aber das war ja noch eins seiner Erzungsstoffe.
Ja, ja. Aber schon auch mitunter lustig. So Date Night fand ich zum Beispiel echt lustig. Das ja, der war
okay.
Von ihm.
Ja, ja, klar. Den fand ich auch okay. Aber jetzt auch nicht so weltbewegend, weißt du? Deswegen so. Ich rechne halt mit so einer ganz coolen Popcorn-Komödie. Aber
das heißt, du warst hier schon positiv überrascht?
Voll,
kann
ja.
ich daraus hören?
Voll, ja. Ich mochte den sehr.
Oh, okay.
Ich fand's halt, also ich fand die Chemie zwischen Jodie Comer und Ryan Reynolds jetzt ein bisschen off. Also so als Paar oder so so wie er sich in sie verguckt und sie sich dann in ihn verguckt, das hat irgendwie nicht so gut gepasst, finde ich.
Okay, witzig. Ich fand's passend, aber ich bin da natürlich wieder ganz schauspielerisch auch rangegangen, weil ich es halt total logisch fand, dass er sie faszinierend findet, aber sie, also er war ja für sie immer nur ein NPC. Mhm. Und dass sie ihn deswegen gar nicht groß beachtet hat, fand ich halt sehr stimmig.
Ja, ja, das schon. Aber es ändert sich ja später.
Ja.
Und da finde ich.
Auch da finde ich aber, naja, guck mal, aber das würden wir jetzt spoilern, warum das so ist. Mhm. Aber das hat ja seinen Grund und der wiederum liegt ja nicht bei ihm. Und deswegen fand ich auch das wieder glaubwürdig.
Ja,
aber,
ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja.
Aber ich finde trotzdem, dass die Besetzung zwischen den beiden, weiß ich nicht.
Okay.
Und ich finde, es wurde auch etwas kitschig. Im letzten Drittel. Für meinen Geschmack.
Mhm.
Da war so ein bisschen sehr viel zuckersüße Note noch mit bei. So.
Ja.
Aber trotzdem, geiler Popcorn-Film, definitiv.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Sehr schön.
Ja. Also die Cameos waren für mich auch eins der Highlights. Fand ich großartig, auch wenn es so im Nachhinein so eine Mischung war aus, okay, ist das jetzt Flexen oder ist das jetzt wirklich witzig gemeint? Weil das ist, man könnte es beidseitig auslegen, weißt du, von wegen als hier, guck mal. Guck mal. Aber viel mehr will ich hier nicht verraten, für diejenigen, die Free Guy noch nicht gesehen haben.
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Also im Nachhinein, als ich drüber nachgedacht habe, dachte ich so, okay, eigentlich ist es schon ein bisschen angeben auf jeden Fall, was sie hier machen.
Ist es? Ja.
Aber trotzdem lustig.
Ja.
Und Isa hat ja auch schon mal hier berichtet, dass Ryan Reynolds und seine Frau...
Ich meine, ach so, du, ich habe gerade überlegt, weil darf ich nicht vergessen, das ist ein 20th Century Fox Film, natürlich nicht mehr Fox, 20th Century Film, was ja auch zu Disney gehört.
Ja, eben.
Und klar, das machen sie jetzt irgendwie gerade mit allem, ne? Dass dir dann so die jeweiligen IPs um die Ohren geballert werden.
Genau. Und gerade hier hat sich ja angeboten, dass man da richtig auf die Kacke haut.
Ja.
Ja, und Isa hat ja schon erzählt, dass die Frau von Ryan Reynolds im richtigen Leben ist ja Blake Lively. Mhm. Und die beiden battlen sich ja auch gerne gegenseitig und sind sich auch für gegenseitige Scherze oder Interviews, wo sie den anderen mal niedermachen, nicht zu schade und für lustige Tweets. Und Serena van Woodsen, das alter Ego von Blake Lively in Gossip Girl, ist ja auch einer der Avatare.
Ja.
Das habe ich.
Das ist aber, da muss man schon um zwei Ecken denken, um das Ding zu blicken.
Das muss man checken, ja. Aber es, auf jeden Fall sind schon viele, viele Meta-Witze drin.
Ja, ja, ja. Und also ich glaube, Gamer werden hier erst recht ihren Spaß haben, weil die halt total viele Dinge wiederentdecken.
Auch im Hintergrund halt so.
Ja, eben. Das also mal von diesen üblichen Bewegungen, die dann eben irgendwelche Spieler, die mal kurz das Pad zur Seite gelegt haben, machen, bis halt hin zu Leuten, die völlig planlos agieren, weil sie eben nur irgendwelche Knöpfe drücken.
Ja, oder halt diese üblichen Glitches in Spielen, wo halt einer irgendwie versucht, durch eine Wand durchzurennen so, und ständig irgendwie so zur Hälfte in dieser Wand drin steckt und dann so und dann so vibriert und nichts geht weiter irgendwie, du kannst sie nicht mehr bewegen.
Ja.
Das siehst du halt im Hintergrund einfach irgendwo, in dem Vordergrund irgendwas passiert, im Hintergrund siehst du halt irgendwie so einen Glitch.
Ja.
Also das ist schon ganz geil gemacht, da sind viele Anspielungen so auf die Gamer-Kultur, das finde ich ganz cool.
Ja. Und ich meine, das ist, glaube ich, schon auch was, weil ich habe mir dann auf Letterboxd so ein paar Kritiken durchgelesen und es ist schon krass, wie viele Leute da wieder so viel Energie für Hass aufbringen, um da zu haten, weil sie es halt hier als ein Ausschlachten von allem Möglichen sehen.
Mhm.
Aber mal ganz ehrlich, also wer hier keinen Spaß hat, weiß ich nicht.
Ja, ich habe ein bisschen mittlerweile das Gefühl, dass die Leute, ich weiß nicht, ob es was mit Corona zu tun hat, aber die Leute gucken sich wirklich alles raus, was irgendwie neu rauskommt. Egal, ob die der Meinung sind, das ist mein Geschmack oder das ist nicht mein Geschmack. Wenn ein Film irgendwie größer ist und im Kino läuft oder irgendwie im Streaming gezeigt wird, dann gucken sich erstmal alle diese Filme an. Aber man weiß doch im Vorfeld, ist man Freund von Popcorn-Filmen? Mag man leichte Unterhaltung? Guckt man sich das an? Ist man eher so ein Arthouse-Fan? Und ich habe so ein bisschen das Feeling, dass in den letzten 2-3 Jahren, dass sich jeder alles Mögliche reinboxt, was irgendwie rauskommt, unabhängig davon, ob er sich überlegt, ist das überhaupt mein Geschmack? Weil so vor ein paar Jahren hatte ich noch das Gefühl, man guckt sich das an, wo man denkt, okay, das könnte einem gefallen. Oder dafür gehe ich ins Kino.
Ach, und du glaubst, jetzt gucken sich Leute an Filme an, weil sie rauskommen, um sich hinterher zu beschweren, dass nicht ihr Geschmack ist.
Genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich jeder irgendwelche Filme anguckt, obwohl er im Vorfeld weiß, das ist nicht sein Ding, einfach nur zu gucken, weil die gerade gehypt worden sind.
Mhm.
Oder Serien oder so. Das mittlerweile ein bisschen, hat sich meiner Meinung nach ein bisschen gewandelt.
Ja, aber eben, das denke ich mir, weißt du, wenn Leute hier reingehen und sagen, das ist nicht Fellini, dann denke ich mir so, ja, wärst du halt nicht da reingegangen.
Mhm.
Also weißt du, was soll man denn hier erwarten? Also, dass das jetzt nicht Shakespeare ist, das steht ja drauf, Alter.
Ja, klar.
Und klar zelebrieren die hier sehr vieles, was halt stark an den Zeitgeist gebunden ist. Aber, also ich meine, wir sind halbwegs erwachsen und hatten hier trotzdem unseren Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du steckst natürlich nicht bei jedem Kinozuschauer drin. Das kann natürlich sein, dass die Freundin einen überredet, so in einen Film reinzugehen, den man nicht sehen will.
Ja.
Und man muss den ja dann nicht feiern, wenn man rauskommt und sagt dann, ja, okay, war klar, ist nicht mein Ding. Oder dass man irgendwie zur Pressevorführung eingeladen wird oder was auch immer so. Das kann ja passieren.
Nee, aber sich dann so hart drüber aufzuregen, was die hier für einen Scheiß machen und sich hier über irgendwelche kapitalistischen Auswirkungen zu beschweren, so denke ich mir, Alter, hä?
Okay.
Also du hast jetzt hier nicht koreanisches Arthouse angeguckt. Weißt du?
Nur die Koreaner können Arthouse. Ja, klar.
Ja, deswegen, also worüber soll man sich dann hier beschweren? Ich finde also hier wirklich sehr viel Detailliebe und eben der Humor, den man so von Ryan Reynolds in letzter Zeit gewohnt ist und davon sehr viel.
Ja, aber unterm Strich, also jetzt mal abgesehen von Letterboxd, sind die Bewertungen schon recht gut.
Noch
sicher ausbaufähig, also weil
auch hier wieder, ich habe halt einfach so ein paar Bewertungen gelesen auf Letterboxd und da waren halt wieder so Leute dabei, die hier einen halben oder einen Stern vergeben und so. Ich denke, Hater.
Wie viele Freunde hast du denn mittlerweile?
Keine.
Du hast gar keine Freunde?
Nee, ich folge nach wie vor halt so ein paar Indie-Wire und solchen Faxen. Mhm. Hollywood Reporter und so. Oder Variety, aber keinen Menschen. Ich will mich damit auch nicht...
Keine Avatare.
Ich will mich damit auch nicht noch mehr beschäftigen müssen. So, okay, ich logge da halt, was ich geguckt habe, damit ich es nicht vergesse.
Hätte ja sein können, dass deine Bubble mittlerweile ein bisschen größer ist.
Aber apropos Avatare und so, hast du gelesen, dass die bei Fortnite einen Skin gemacht haben, wo du den Guy spielen kannst?
Nee.
Ja.
Haben auch nicht den Dude?
Im August rausgebracht.
Wenn ich den Dude spielen könnte, dann wäre es interessant.
Welchen Dude?
Na, Dude ist der 70%-Typ.
Ach so, ja doch, ich glaube, den gab es auch.
Ach, den gab es auch?
Ja.
Okay, das ist ja witzig.
Doch, stimmt.
Friendly Gesture. Sehr geil.
Doch, Dude was released as a skin playable character in Fortnite am 12. August.
Ach, der ist released worden. Okay, also nicht Guy. Oder beide?
Ich glaube, beide.
Na gut, keine Ahnung, ich habe Fortnite irgendwie gezockt.
Ja, ich auch nicht. Werde ich auch nicht mit anfangen.
Hä? Lass mal beide spielen.
Das wär's, Alter. Wir so beide völlig überfordert mit Fortnite.
Vor allen Dingen, wo es gar keiner mehr spielt, so 7 Jahre später fangen wir an, Fortnite zu spielen.
Ja, genau.
Aber es ist echt krass, weil die meisten Umsätze, die die Gaming-Industrie gerade macht, sind tatsächlich durch diese Internet-Patches und durch die Erweiterung hier.
Ja, klar.
Hier GTA.
Ja, deswegen, die lehnen sich ja zurück.
Red Dead Redemption hier,
Rockstar, die müssen gar nichts mehr machen.
Diese ganzen Internet-Erweiterungen für Online-Spieler, da machen sie richtig Kohle mit so. Mehr als bei den eigentlichen Spielen.
Naja.
Deswegen hoffe ich ja trotzdem, dass ein neues GTA rauskommt, aber mittlerweile machen die halt Kohle, indem die einfach alle paar Monate irgendwie so eine Erweiterung rausboxen. Die haben
wenig Anlass, da was nachzuliefern.
Ja, definitiv. Aber gut, so ist das mit dem Internet, ja?
Schlimm.
Aber wir können jetzt mittlerweile bei, wie heißt das, wo man nur eingeladen werden muss, diese komische Social-Media-Plattform und wo man dann so Sprachnachrichten schickt?
Was?
Mann, da gab es doch eine App, wo man nur so...
Clubhouse meinst du?
Clubhouse, genau.
Da schickt man keine Sprachnachrichten. Das ist wie eine offene Diskussion, wie so ein... Da wird miteinander gesprochen.
Für mich ist Internet das hier.
Boy, I tell ya, the Internet is a wonderful place. Everybody is so supportive.
Aber im Gegensatz zu sonst, wo man bei Clubhouse eingeladen werden muss, um irgendwo mitzudiskutieren, ist es jetzt frei für alle. Mittlerweile.
Ah, ja?
Ja.
Ist das so?
Das haben sie mittlerweile geändert. Insofern können wir wie im wahren Leben... Können wir da jede Party crashen, egal ob wir eingeladen sind oder nicht.
Okay. Das spricht ja nicht gerade für das Konzept, was sie sich gedacht hatten, oder?
Nee, scheint nicht so zu laufen.
Mhm. Na gut, Spotify hat ja jetzt für Podcaster auch noch so ein Ding gemacht.
Okay.
The Green Room heißt das, glaube ich. Irgendwie sowas. Ist ja auch egal. The
Green Night.
Ja.
Ja, wenn so ein, weiß nicht, wenn du so einen Club aufmachst und du hast so ein exklusives Publikum und irgendwann sagen die so, nee, wir lassen jetzt jeden rein, das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen.
Mhm. Na, stimmt schon.
Komm, Obdachloser. Komm hier rein.
So, ich konnte nicht wirklich in Erfahrung bringen, was dieser Film gekostet hat. Irgendwas zwischen 100 und 125 Millionen habe ich rausgefunden.
Ist doch gut.
Das war's.
Können wir schon mal eingrenzen.
Ja, hat aber schon über 50 eingespielt. Also gehe davon aus, dass der irgendwie funktionieren wird. Ist ja jetzt unter den aktuellen Bedingungen sind da wahrscheinlich die Ansprüche andere.
Ja, das stimmt. Da sind die Studios, glaube ich, froh, wenn der Film halbwegs so die Kosten einspringt.
Ja gut, bei dem Film war das jetzt, glaube ich, nicht so wie bei den letzten größeren, ne? Der wurde nicht parallel im Streaming released.
Mhm.
Oder?
Ja, glaub nicht.
Ich glaube es nämlich auch nicht.
Dieser nicht, ne.
Ja. Ja, gut.
Aber die Blu-ray-Release sind doch, also die kommen auch, die werden halt auch immer kürzer.
Ja.
Zwischen dem Kino-Release und dann, bis das Medium auf Scheibe erscheint und da macht man ja auch Umsatz mit.
Mhm.
Ja.
Ja, sagen wir mal was zu den Zahlen, oder?
Machen wir das.
7,7 auf IMDb, Metascore 62, auf Rotten Tomatoes 7,1 von der Kritik und 4,6 vom Publikum.
Ja, das sind 95% Empfehlung bei Rotten Tomatoes. Das ist schon gut.
Das Publikum ist dort ziemlich begeistert. Auf Letterboxd 3,4.
Mhm.
Das ist ja für die kritischen Leute auf Letterboxd fast schon gut.
Ja, schon fast ein Ritterschlag.
So, und jetzt müssen wir mal tippen. Ich sag, du bist bei 8,5.
Eine 8 ist es.
Ach, siehst du, jetzt gehe ich wieder auf Optimismus hier und dann fliegt es mir um die Ohren, Alter. So eine Scheiße.
Um es mal aufzuklären. Ich sag, du bist bei einer 8,5.
Ja, bin ich.
Sehr gut.
8 Punkte.
Scheiße, war 8 Punkte.
Voll scheiße.
Ich glaube, dass ich mit meinen 8 Punkten für Free Guy wahrscheinlich im oberen Bereich bin. Kann ich mir vorstellen, wenn wir so unsere Podcast-Kumpels alle fragen.
Apropos, jetzt muss ich jetzt mal was raushauen, weil ich freue mich dermaßen, dass Land of the Lost in unserem sehr kleinen Umfeld so gefeiert wird, Alter. Deswegen erstmal echt dicke Props und liebste Grüße raus an alle, die den ähnlich feiern wie ich. Deswegen hier Dietz und Otto und alle.
Das ist ja auch kein Wunder, die haben ja alle Niveau wie hier.
I'm pretty sure I saw a bird chewing gum the other day.
Ja, so hier.
Aha. Ja. Also der einzige Nachteil an der Sache ist natürlich, dass jetzt deine Erwartungen ins Unermessliche geschraubt werden.
Alles unter 10 Punkten wäre ein Skandal. Eben. Was haben die kommentiert? Meisterwerk?
Ich war bei 9,5, ne? Also nur mal so viel dazu.
Meisterwerk?
Ja, Meisterwerk. Ist es auch, Alter.
Ist es auch.
Auf jeden Fall.
Ich kann mich noch an diesen Pisswitz erinnern, den du erzählt hast.
Pisswitz? Ach so, ja.
Von Wilfred.
Mit der Dinosaurierpisse?
Ja, da denkt man erstmal nicht an Meisterwerk, aber gut, okay. Legt ja jeder anders aus.
Wie, da denkt man nicht an Meisterwerk?
Naja, von der Szenenbeschreibung jetzt danach zu denken, okay, Meisterwerk.
Also allein hier beim T-Rex.
It looked like a small dinosaur.
Ja?
Ja, wollte ich mal den guten Hans-Ruhr die Giga zitieren.
Ach, das war Giga?
Ja, Mann.
Ach, wie lustig.
Na, jetzt haben wir auch endlich mal was mit dem Schweizer Akzent.
Ja, endlich. Wurde ja auch Zeit. Du hast ja deinen Schweizer Akzent abgelegt, sonst hätte man dich samplen können.
Eben. Nein, aber deswegen wirklich, ey,
apropos,
ich hab's so gefeiert, Alter, dass die diesen Film so mögen, weil ich es auch nicht gedacht hätte. Ich bin ja oftmals ziemlich alleine mit meinem Geschmack dahingehend.
Ja.
Deswegen, ich finde es cool, dass der da so viel Anerkennung bekommt.
Aber gut, das war jetzt nicht, du hast jetzt wieder dem Lostopf ein bisschen vorweggegriffen, aber der Ursprungslosbeitrag von Alexei war ja auch mit dem Hintergrund, dass er gesagt hat, ey, den Film liebe ich und so hin und her, den will ich unbedingt rezensiert haben von euch, weil das ist einer meiner liebsten Will-Ferrell-Filme. Und auch hier Trucker David, der mittlerweile uns aufgeklärt hat, dass er einen Truck fährt. Da sind wir sehr beruhigt.
Und was für ein.
Genau, und was für ein. Also größer geht's nicht in Deutschland. Insofern, ja. The Big Boy.
Aber hallo.
Können wir, The Big Guns holt er raus. Und deswegen können wir den Titel beibehalten. Und der hat ja auch gesagt, dass er den Film sehr mag. So in der ersten Mail, glaube ich, die er uns geschickt hat über Patreon. Und der Film hat schon seine Anhänger, also.
Ja, ich finde es so lustig, dass der so polarisiert. Also, dass es nur Leute gibt, die den genial finden oder halt voll daneben.
Mhm.
Ja.
Ich bin gespannt, wo er bei mir landet.
Unser Kumpel Chris Rodriguez hat mir dann auch gleich geschrieben, dass er sich den zu Gemüte führen wird.
Ach, der kennt ihn nicht?
Nee, okay. Den kennt er wohl noch nicht, weil er meinte, der Trailer sah so trashig aus. Und ich so, ja, das mit dem Trash, das hat halt mit der 70er-Jahre-Serie zu tun.
Das habe ich halt auch gedacht, dass es halt so ein Trash-Film ist. Aber was mir noch eingefallen ist, ich bin mir nicht sicher, ob du sie erwähnt hast. Hast du Anna Friel erwähnt in der Besetzung? Die ja die weibliche Hauptrolle spielt?
Ja, klar, natürlich.
Hast du, okay, alles klar. Das wusste ich nicht mehr. Weil ich weiß, dass du neulich nämlich schon Natalie Sehr bei Happily unterschlagen hast und dachte, jetzt hast du Anna Friel, die süße, hübsche, von mir sehr gemochte Schauspielerin aus Pushing Daisies, auch wieder ignoriert.
Das ist so lustig.
Deswegen dachte ich, du ignorierst ja meine Lieblingsschauspielerin.
Wenn es hier um positive Attribute bei Schauspielerinnen geht, ist bei dir immer eins der ersten hübsch. Als wäre das irgendwas, wofür sie was kann oder was sie leistet. So, weißt du? Dass sie gut aussieht. Ja, super. Wir werden sie wieder reduziert hier.
Die werden nicht nur auf das reduziert. Mhm. Aber,
naja.
Ja, hier.
Okay, well, that explains basically nothing.
Ja.
Naja, doch, es sagt eine Menge darüber aus, was da im Ranking bei dir oben steht.
Na, irgendwas musst du ja als erstes nennen. Ich hätte es jetzt auch in einer anderen Reihenfolge bringen können.
Ja, aber wenn du
talentiert, wenn Luke und hübsch.
Ja, siehst du.
So ist besser?
Viel besser.
Ja, es ist ja kein Ranking bei mir, es ist keine Reihenfolge. Das ist alles so auf einer Linie.
Also.
Das Paket.
Das ist auf jeden Fall immer eins der ersten Attribute, wenn du eins hinzufügst, wenn es um Schauspielerinnen geht.
Da ist er wieder mit so einer wirren Statistik, die keiner nachvollziehen kann.
Habe
ich das jemals so.
Von wegen keiner nachvollziehen kann, Alter.
Na dann,
also spätestens.
Mach doch mal so einen Zusammenschnitt, dann glaube ich dir.
Erst in der letzten Folge, Alter. Was hab ich jetzt zuletzt gehört hier? 106.
Mhm.
Da hast du
die
wieder
Sacred of a Killing, die Episode.
Ja, genau die. Da hast du bei einer Schauspielerin auch wieder, das war das erste so. Und die hübsche spielt auch noch mit.
Ja, und du hast noch nie gesagt, die wunderschöne bla 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 aus Upload.
Nicht, dass ich das noch nie gesagt habe. Ich sag nur, es ist, wenn du ein Attribut oder irgendein Adjektiv zu einer Schauspielerin als erstes hinzufügst, ist es das.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Statistik so kommt.
Okay, gucken wir mal. wie geil.
Du unterstellst mir das hier.
I love Titanic because it features the sexiest actress alive, Kathy Bates.
Du stellst mich als oberflächlich da.
Genau.
Und nur weil ich ein FHM-Abo hatte und
nur deswegen.
Nur deswegen bin ich oberflächlich, ja.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das bei dir im Ranking anscheinend eben an erster Stelle kommt.
Kann nicht schaden, wenn mir die Frau gefällt. Viel kann ich sagen.
Ja. Gut, haben wir das auch geklärt.
Es gibt Gegenbeispiele. Also es gibt
es gibt natürlich
Schauspieler, die mir optisch nicht gefallen, ich trotzdem der mag. Also da spricht das Talent und die Intelligenz dann dafür.
Ja, ja. Nur eben bei Schauspielerinnen, die hübsch sind, ist das trotzdem dann das Erste, was du erwähnst. Mir ging es ja nur um das Ranking.
Ich werde mal auf die Reihenfolge achten.
Okay.
Ja.
Haben wir das geklärt. Ich wollte ja ursprünglich auch nur mich nochmal freuen, dass Land of the Lost hier in unserer kleinen Blase so gut ankommt.
Cool.
Und wie gesagt, die Erwartungen steigen ins Unermessliche. Also das, der hat eigentlich bei dir, kann der jetzt nur verlieren.
Denke ich auch.
Ja, scheiße.
Also alles unter 10 wäre auf jeden Fall skandalös.
Gar kein Druck. Okay, gut, machen wir mal weiter, oder?
Was? Machen wir weiter.
Du bist dran.
Nee.
Nicht? Ach nee, stimmt, ich hatte angefangen.
Du hast die Vorlage an dich gerissen, anfangen zu wollen, deswegen musst du jetzt in der zweiten Runde auch anfangen.
Ja, hast du recht. Ganz dreist war das. Aber ich habe mir neulich, das war glaube ich sogar unmittelbar nach Free Guy, habe ich mir einen Film angeguckt, dachte, jetzt kann es nicht schaden, als Kontrast was Ernsteres zu gucken.
Okay, also du machst doch gegenteilig.
Ja, ja.
Weil ich weiß natürlich, dass du nach The Green Knight Pain and Gain gesehen hast, um mal wieder komplett das Kontrastprogramm. Deswegen habe ich mich gefragt, wenn du jetzt so einen Popcorn-Film siehst, ob du das auch umgekehrt machst, aber anscheinend machst du es.
Ja, kommt hin und wieder vor. Jetzt war es aber trotzdem so, dass ich jetzt keinen Bock hatte, mir ein russisches Drama aus der Nachkriegszeit anzugucken. So, ich habe also irgendwo so ein bisschen nach ernstem Stoff, aber irgendwie jetzt nicht allzu schwer gesucht. Und ich habe eine sehr überschaubare Watchlist bei IMDb gespeichert. Also wirklich, da sind nicht viele Dinger drin. Mhm. Und ein Film war da drin, den hast du mir mal empfohlen, weil du gesagt hast, es ist tatsächlich dein liebster Film von diesem Regisseur. Da war ich einigermaßen verwundert und wollte dann natürlich, weil ich ihn nicht kannte, wissen, was da geht.
Okay.
Weil das schon ein großes Statement ist, wenn es um diesen Regisseur geht. Die Rede ist von Martin Scorsese. Und nach deinen Aussagen, dein liebster Film von diesem Herrn, The Age of Innocence.
Hast du mich wieder falsch zitiert? Ich habe nicht gesagt, dass es mein Lieblingsfilm ist von dem Regisseur. Ich habe gesagt, dass es mein Lieblingsfilm ist aus dem Genre.
Mhm.
Also was Period Pieces angeht und was so Filme aus dieser Historienzeit angeht, besonders die romantischen, gefährliche Liebschaften, Abbitte, was so alles gibt, dann ist das mein liebster Kostümfilm.
Okay. Na gut, das eine schließt das andere nicht zwangsläufig aus. Alles andere müssten wir jetzt nachhören.
Ja, also ich bezweifle, dass ich den über Goodfellas und Co. stelle. Also das, so weit geht es dann doch nicht. Aber so, was Pupis angeht, das ist mein 9+Ultra.
Okay. Ich meine sogar, dass ich das damals gefragt habe. Aber ist auch egal. Jedenfalls hast du den eben hoch gelobt und ich kannte ihn noch nicht. Also habe ich mir angeguckt.
Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Wie lange ist das bei dir her, dass du den gesehen hast?
Oh, auch sehr lange. Sicher 15 Jahre das letzte Mal.
Aber hast du ihn schon mehrfach gesehen demnach?
Zweimal.
Okay.
Vielleicht. Jetzt auch nicht allzu oft. Ich bin jetzt auch nicht der große Rewatcher.
Ja, na gut, stimmt. Jedenfalls.
Es wird mir ein Strick draus gedreht hier in dem Quiz von Tom, wo er ständig irgendwelche Inhaltsfragen stellt. So. Weil ich jetzt ein Typ bin, der sich nicht Filme 30 Mal anguckt, sondern irgendwie zweimal alle 15 Jahre, habe ich natürlich ein Problem, wenn er da so viele inhaltliche Fragen stellt. Also, aber bei Zeit der Unschuld habe ich tatsächlich auch das Buch gelesen.
Ah ja.
Eins der Filme, wo ich auch die Buchvorlage mir zu Gemüte geführt habe.
Okay, cool.
Ja.
Von Edith Wharton, stammt der Roman, der eben auch The Age of Innocence heißt. Und ich muss sagen, ich habe sofort verstanden, warum du Barry Lyndon mochtest. Und ich war auch, wie, was, warum lachst du da?
Naja, es ist das gleiche Genre, vielleicht.
Ja, ja, aber.
Vielleicht mag ich Kostümfilme mehr als du.
Nein, nein, aber weil hier natürlich, der hat sich eine Menge Inspiration bei Filmen wie Barry Lyndon geholt. Und was ich hier halt auch eindeutig gesehen habe und wo ich dann sehr froh war, dass ich den davor gesehen hatte, weil Der Leopard hatte ich ja mal hier, Luchino Visconti.
Ja.
Und gerade diese Ballszenen und die Details auf Geschirr und was da alles auf dem Tisch steht und dass eben alles top-notch ist und diese wahnsinnig prunkvolle Ausstattung, das ist so krass, Visconti, und das sieht man hier halt eins zu eins wieder und das ist schon geil, weil ich feiere es eh so, also zumal Scorsese macht ja auch überhaupt keinen Hehl aus den Filmen oder aus seinen Einflüssen, wo er die her hat. Und beim Leopard meine ich mich auch zu erinnern, dass ich darüber gesprochen habe, dass Scorsese den in diese Sammlung mit aufgenommen hat, wo er, ne, er hat ja diese Stiftung, wo Filme restauriert werden. Mhm. Und das war ja auch einer der Filme, die er dann groß restauriert hat. Und ja, das sieht man bei The Age of Innocence nun wirklich, dass er da ein Faible für diese Filme hatte, weil das hat er hier definitiv sehr geil umgesetzt. Mhm. Zeit der Unschuld auf Deutsch. Aus dem Jahr 1993 von, wie gesagt, Martin Scorsese. DOP, Michael Ballhaus.
Oh.
Und Cutterin Thelma Schoonmaker, die die meisten Scorsese-Filme mit ihm geschnitten hat.
Ja.
Und die haben sich hier mehr Zeit als sonst gelassen. Die haben hier ganze 12 Monate an dem Ding geschnitten. Dafür wurde auch extra der Release verschoben, damit die ein bisschen mehr Zeit haben für Schnitte, weil das, hier gibt es schon so ein paar Momente, wo das ein bisschen anders oder besonders gemacht wird. Mhm. Mit den Schnitten. Dieser Film hat auch einen Oscar gewonnen fürs beste Kostüm, war aber noch nominiert. Ausgerechnet Winona Ryder für die beste Nebenrolle war hier nominiert. Das adaptierte Drehbuch, Art Direction und Musik bzw. Score. Also einige Oscar-Nominierungen, aber nur bestes Kostüm gewonnen. Und wie du schon gesagt hast, Drama, Romance ist hier natürlich, steht hier ganz groß drauf, weil es geht um Beziehungen. Und das aber zu einer Zeit, wo es eben sehr viele Regeln gab, die jetzt nicht aufgeschrieben wurden, aber halt alles ganz viel so unausgesprochenes Moralgedöns, wie man sich eben zu verhalten hat. Das heißt, wir befinden uns hier 1870, 19. Jahrhundert, New York City. Und es geht um die High Society. Das ist ein sehr elitärer Kreis. Und es geht um einen jungen Anwalt, gespielt vom großartigen Daniel Day-Lewis. Der spielt hier Newland Archer.
Hübsch noch.
Ach, hübsch ist er auch noch.
Vom Hübschen.
Ja, natürlich, Entschuldigung, natürlich, genau. Der spielt hier Newland Archer und der ist verlobt mit May Welland, gespielt von der wunderhübschen und noch sehr jungen Winona Ryder.
Und talentierten Winona Ryder.
Jetzt, wie jetzt? Ich dachte, ich soll hübsch sagen und nicht talentiert.
Nee, bei ihm jetzt.
Ach so, ich soll es nicht umdrehen.
Ja, dass du nicht jetzt denkst, ich mach's immer, nee, ich hab's ja nur so gemacht. Dass du nicht denkst, ich sag nur bei Frauen irgendwie, dass die hübsch sind, sondern ich kann bei Männern, das kann ich das auch als Attribut hinzufügen.
Ja.
Und genauso bei Winona Ryder, wo ich sagen könnte, die wäre hübsch, habe ich jetzt einfach nur mal gesagt, sie ist talentiert als erstes Attribut.
Alles klar, gut. Dann haben wir hier eigentlich die wichtigste Rolle in dem Ding, Michelle Pfeiffer, die spielt Alan Olenska. Jetzt das Attribut für Michelle Pfeiffer, darfst du gerne wählen.
Die äußerst talentierte Michelle Pfeiffer.
Äußerst talentierte. Und ganz ehrlich, ich habe die noch nie so spielen sehen wie in dem Film.
Sehr gut.
Das ist für mich ihre beste Performance von dem, was ich bisher von ihr gesehen habe.
Also jetzt aus dem Stegreif könnte ich das unterschreiben. Mir fällt jetzt ad hoc auch nichts ein. Gut, jetzt fällt mir irgendwie der Sidekick von Al Pacino in Scarface ein und so ein paar Rollen von Grease und Co. und Catwoman. Vielleicht habe ich jetzt die eine oder andere vergessen, aber das ist schon schauspielerisch definitiv ganz oben.
Ja.
In ihrer Filmografie.
Also ich war hier schwer beeindruckt, weil ich fand sie nie schlecht, aber es war auch nie so, dass ich mit ihr jetzt schauspielerisch irgendwie groß neu auf die Welt gekommen bin. Und hier war ich schon schwer beeindruckt, weil die, Also auch wenn die Figur von Daniel Day-Lewis im Fokus steht, trägt sie für mich hier den Film. Und spielt hier wirklich was, was nicht nur toll inszeniert ist, sondern was ich, wie gesagt, so von ihr noch nie gesehen habe. Mhm. Jetzt geht es also darum, dass Newland und May verlobt sind. Dann kommt ihre Cousine, Alter, diese Verwandtschaftsverhältnisse, das ist ja eh super krass auch bei dem Film, weil jeder mit jedem irgendwie über Dreiecken hat, der was mit dem am Hut und so. Jedenfalls Ellen, die gehört zur Familie von May und ist verheiratet. Ihr Mann ist aber in Europa, macht da sein Ding, hat da sämtliche Liebschaften und sie will sich eigentlich scheiden lassen. Jetzt ist es aber eben so, dass der gesellschaftliche Druck, der dadurch entstehen würde, alle dazu veranlasst, das irgendwie doof zu finden, dass die sich scheiden lassen will, und im Endeffekt wollen die dann auch dafür sorgen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Weil das hätte halt sämtliche Schwierigkeiten zur Folge, der Ruf, der daran hängt und was die Leute darüber sagen und so weiter und so fort. Und das ist hier sowieso so dieses, wie geil der das aufzieht, wie dann jede Familie irgendwie bei der anderen so ein bisschen Klinken putzen muss, um fürs richtige Image zu sorgen und so. Und das finde ich so krass, dass mir irgendwo in der Mitte ist mir aufgefallen, ich so, Alter, das ist hier ein Mafia-Film ohne Blut.
Ach so, wegen den Gesellschaftsständen und
es
so.
Es ist eins zu eins ein Mafia-Film, Alter.
Ja, okay.
Weil es geht immer nur drum, du musst dann irgendwie dem die Hand küssen und dann musst du da in den Arsch kriechen und bei dem musst du das sagen und dann musst du für den das erledigen, gibst dem den Gefallen, damit der dann bei dir irgendwie in der Schuld steht, damit er das bewirkt. Das ist voll Mafia, Alter.
Gar nicht mal so blöd.
Big time. Gar nicht mal so blöd. Nee,
ich bin gerade beeindruckt von der Referenz. Das ist gar nicht mal schlecht.
Das ist Goodfellas ohne Blut. Mhm. Und das fand ich so geil, hinzugehen. Und das fand ich dann auch so lustig, weil dann habe ich danach nachgelesen und dann meint Scorsese in einem Interview, das ist mein brutalster Film.
Weil der halt, genau, weil es halt nicht physisch ist, sondern...
Und das ist genau das Ding, weil die halt sind hier halt Gewalt. Eben, die Waffen sind hier halt irgendwie Worte, Gefühle,
Mobbing.
Und alles, was da... Ja, eben, ja. Gesellschaftlicher Druck, Mobbing, soziale Ächtung und.
Absolut.
Und das ist schon ziemlich abgefahren, Alter. Das fand ich schon echt cool.
Ja, du bist nach dem Film so froh, nicht in diesem Zeitalter gelebt zu haben. Also
ja. Das ist halt so schön auch, weil die Figur von Michelle Pfeiffer repräsentiert, also ich muss ja erstmal die Handlung weitererzählen, sorry. Mhm. Also die Verlobung, die Countess kommt dazu, eben Michelle Pfeiffer, Ellen, und erschwert die ganze Nummer, weil sie eben da mit dieser schwierigen Familiengeschichte im Gepäck ankommt. Newland ist sofort von ihr fasziniert, sagt ihr nicht unmittelbar, dass er mit ihrer Cousine verlobt ist. Das wird dann beim nächsten Treffen auch sofort kommuniziert, dass das ja ein Statement war, das nicht sofort zu sagen, weil eigentlich müsste man dem Stand entsprechend das sofort kommunizieren. Sie wusste es aber natürlich schon, weil da ja eh auch alle untereinander die ganze Zeit sprechen, machen eh nichts anderes, als auf irgendwelchen Empfängen rumzusitzen und Partys und Dinner, und dann wird miteinander gesprochen. Und da muss man eben immer sehr drauf achten, was gesagt wird und was nicht. So ein Minenfeld. Und dann geht es eben darum, dass er von ihr fasziniert ist, aber die Hochzeit mit May bevorsteht und er so stark hin und her gerissen ist. Und das in Kombination mit diesen ganzen gesellschaftlichen Zwängen und Regeln, die es halt unmöglich machen, dass er jetzt einfach sagt, May, pass auf, ich glaube, ich finde die andere besser, ich zieh mal mit der davon.
Richtig.
Das geht halt nicht ohne weiteres, weil die hier eben diese Fesseln der Gesellschaft so krass sind.
Ja, das macht diese Dreiecksgeschichte so prekär.
Ja. Und dann geht es eben darum, wie er agiert. Er versucht, sich für Ellen einzusetzen, aber sie ist eben auch, ja, sie tickt eben anders, weil sie halt auch lange nicht in dieser New Yorker High Society war und sich diesen Regeln auch nicht immer beugen möchte. Mhm. Sie hat da ja schon auch eigene Vorstellungen und die ist dann eben auch so ein bisschen untypisch für die Zeit. Und das Geile ist, sie ist aber auch so geil irgendwo die Sicht des Zuschauers auf diese Zeit. Ne? Also weil sie sich ja eben gerne auch mal dann nicht regelkonform verhält.
Eben, sie ist ja noch relativ selbstständig und so.
Und vor allem repräsentiert sie halt auch das, was du die ganze Zeit mitfühlst, weil du denkst dir nur so, ey, könnten die einmal bitte einfach alles Maul aufmachen und das sagen, was sie denken und fühlen? Mhm. Aber nee, dann muss da ein Briefchen geschrieben werden an den und über drei Ecken muss dann irgendjemandem signalisiert werden, was man eigentlich will. Und dann muss man darauf hoffen, dass das irgendwie alles über stille Post so zusammen funktioniert, dass dann das bei rauskommt, was man möchte. Das ist wirklich krass. Also es ist schon auch, man kriegt da regelrecht Beklemmung beim Zugucken, weil es ist halt wirklich dramatisch.
Absolut.
So, das für alle Beteiligten hier und das ist schon echt, echt krass. Naja. Und es ist aber seit New York, New York der erste Scorsese-Film, der ein PG-Rating bekommen hat, auch weil wenn er den als seinen brutalsten bezeichnet. Mhm.
Naja, die Brutalität hast du ja selbst gesagt, die bezieht sich ja auf andere Dinge.
Die ist quasi versteckt.
Die ist unterschwellig,
ja. Ja, und diese drei Rollen, die ich angesprochen habe, die waren auch von vornherein die erste Wahl, was die Besetzung angeht. Da stand nie jemand anders zur Debatte. Mhm. Das war so.
Ja, ich weiß noch, dass du sogar diese unmoralischen Gedanken von ihm und das, was ihn so hin und her zieht, das kannst du voll nachvollziehen, wenn du halt siehst, wie Michelle Pfeiffer das spielt und so. Und das finde ich auch so großartig an dem Film, dass du, das ist eine Dreieckskonstellation, wo du nicht sagst, was ist das für ein Arsch, warum verhält er sich so, sondern es macht alles Sinn so. Also, ja. Weißt du, es wirkt irgendwie alles sehr organisch, so wie die Charaktere reagieren in dem Film. So,
das fand ich halt fand das Ende so krass, Alter.
Ja, Mann. Ja. Das vergisst man nicht.
Ja. Also, der hat wirklich sehr viele tolle Momente und also über die Lauflänge funktioniert es auch grandios.
Wie lange geht der nochmal?
2 Stunden, 19 Minuten. Mhm. Ist damit natürlich nicht kurz, aber das braucht er und es ist wirklich geil, wie er diese Gesellschaft etabliert. Also weil auch hier wieder eben diese Detailliebe zu eben irgendwelchen Geschirr und da Kristalle hier und da und alles so wahnsinnig pompös und dann eben auch immer dieses, wie wichtig das ist, dass wenn du halt ein Dinner für XYZ gibst, dass du dann darauf achtest, dass dann eben diese Sachen serviert werden mit diesem Besteck und diesem Geschirr und dem ganzen Bullshit.
Ja, genau. Du hast so ganz viele Szenen, wo diese gesellschaftlichen Formen und Zwänge halt so gezeigt werden, aber halt unterschwellig so. Also nicht mit dem, nicht so mit dem Zeigefinger, sondern du merkst halt an diesen kleinen Dingen, die du gerade beschrieben hast. So.
Ja.
Wie die damals getickt haben, ist schon krass.
Die haben damals zum Film ein Foto released für Werbezwecke von Michelle Pfeiffer und Daniel Day-Lewis im Kostüm, ne, so eng umschlungen. Mhm. Das Ding war nur, dass Michelle Pfeiffer hatte so eine Packung von so Bonbons oder so Pfefferminz-Dingern, Dragees in der Hand. Und haben die verbimmelt, rauszuschneiden oder raus zu Photoshoppen, wie auch immer. Mhm. Und haben das knallhart damit veröffentlicht. Okay. Was natürlich so ein bisschen aus der Zeit fällt, weil die Dinger natürlich nicht wirklich zu 1870 passen. Ja. Und eine Figur, die ich noch gar nicht angesprochen habe, weil wir haben noch Joanne Woodward als Erzählerin und dann haben wir Miriam Margolyes als Mrs. Mingott. Und die Dame, die kennt man nur wirklich, die hat 186 Credits, war im Harry Potter Franchise zugange und so und die Fresse hat man auf jeden Fall schon oft gesehen. Alter, die zum Thema PC und MeToo und allem, die Dame hat einfach mal zwischen den Takes andauernd ihre Brüste geflasht.
Ach so?
Aus Spaß, weil sie der Meinung war, Cast und Crew hätten a little treat verdient.
Okay.
Also scheint sehr überzeugt von ihren Brüsten gewesen zu sein, aber sie fand das offenbar lustig. Hat dann da einfach mal zwischen den Takes kurz...
Ah ja.
Das musst du dir mal heute vorstellen. Und du musst dir vor allem, man muss dir das mal andersrum vorstellen, weil wenn das natürlich ein Louis C.K. macht, dann ist er seinen Job los.
Vielleicht wollte er auch mal die Crew aufmuttern.
Ja, jetzt mal ohne Scheiß.
Ja. Ja, das stimmt schon.
Kurz ein bisschen rumpimmeln.
Bimmeln heißt es.
In seinem Fall ja nicht, Mann. Naja. Jedenfalls hat die Dame sich dann im Nachhinein so ein bisschen negativ geäußert, weil sie gesagt hat, dass sie es nicht verstanden hat, dass die Winona Ryder hier für die beste Nebenrolle nominiert haben. Sie sagt, die Nominierung von Ryder in der Nebenrollenkategorie hat verhindert, dass sie eine Nominierung bekommen hat. Also, Margulies.
Ach so. Sonst hätte sie eine bekommen, ja.
Sagt sie. Mhm. Ne, weil das ist jetzt wieder dieses Campaigning, weil aus ihrer Warte war Winona Ryder eine Hauptrolle.
Mhm.
Jetzt kann man das natürlich so oder so sehen. Man könnte auch sagen, ne, beiden Hauptrollen, Daniel Day-Lewis und Michelle Pfeiffer und Nebenrolle Winona Ryder. Man könnte auch sagen, alle drei Hauptrollen.
Eben.
Jetzt, was so Screentime angeht, ist Michelle Pfeiffer definitiv präsenter als Winona Ryder.
Aber wieso sollte man nicht zweimal aus dem Film eine Nebendarstellerin nominieren können in einer Kategorie? Das geht doch auch.
Ja, aber damit boykottierst du natürlich sofort den einen oder anderen.
Das ja.
Das gut. Wird natürlich nicht gerne gemacht,
ja.
Dass du aus dem gleichen Film in der gleichen Kategorie bist.
Ist aber schon vorgekommen.
Ist vor allem danach auch oft mal vorgekommen. Aber ja, das war halt so ihr Statement nach dem Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob man sie hier hätte Oscar nominieren müssen. Ja, interessant fand ich nur, dass Jay Cox, das war der Produzent des Films, dass der seinem Freund Scorsese dieses Buch von Edith Wharton schon 1980 gegeben hat. Dann hat Herr Scorsese erstmal 7 Jahre gebraucht, bis er das Ding überhaupt das erste Mal gelesen hat.
Mhm.
Und schlussendlich hat er es erst 93 verfilmt. Weil der halt, ja, wie gesagt, ewig lang offenbar den perfekten Stoff für ihn rumliegen hatte, aber es halt nie gelesen hat.
Hat ein bisschen gedauert, okay.
Nee, weil wohl Jay Cox auch zu ihm gesagt hat, kann ich zitieren, when you do that romantic piece, this one is you. Ja. Und dann eben hat es 7 Jahre gedauert, bis das Ding überhaupt mal gelesen hat, die Pfeife. Aber ist ein guter Film herausgekommen, muss ich schon sagen.
Freut mich sehr, dass du den nicht abstrafst.
Ja, zumal es ist trotz allem natürlich nicht mein Genre. Also wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann wird es selten das. Deswegen bin ich auch echt froh, dass ich den jetzt gesehen habe. Aber es ist schon beeindruckend.
Ich meine, ich habe ja schon eine Menge gesehen. Das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsgenre. Ich habe aber schon einige gesehen von denen. Und wenn du die gegenüberstellst, so mit den Großen, die mal genannt werden, so Gefährliche Liebschaften und wie sie alle heißen hier, wie heißt denn der andere? Naja, da gibt es ja Tausende irgendwie aus diesem Genre. Dann finde ich, ist
naja,
der schon
Pride and Prejudice ist ja auch so
genau.
Der Go-To-Film, wenn es um
genau, auf jeden Fall Sinn und Sinnlichkeit, richtig. Und da finde ich Zeit der Unschuld.
Nee, das ist Stolz und Vorurteil ist das. Oder heißt der Film?
Ach, Stolz und Vorurteil, Buch, richtig. Aber Sinn und Sinnlichkeit ist zum Beispiel auch ein Period Piece.
Ja, aber das ist dann eben Sense and Sensibility, glaube ich.
Richtig, richtig, richtig. Jane Austen.
Ja, beides von ihr.
Ja. Nee, da ist Zeit der Unschuld für mich schon ganz vorne.
Das kann ich verstehen.
Mein Lieblingsfilm aus dem Genre.
Ja. Weil eben, also hier geht's halt auch, naja, man kann nicht sagen, es geht nicht um die Zeit, aber das Geile an diesem Film ist halt wirklich dieses brutale Beziehungsgeflecht.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, war tatsächlich finanziell ein Flop, ne? Das hat 34 Millionen gekostet, hat nur knapp über 32 eingespielt.
Mhm.
Das hat nicht funktioniert.
Na gut.
Das ist aber natürlich, ne, wenn du halt 1990 Goodfellas machst und dann kommst du mit so einem Film an, da sind wahrscheinlich erstmal viele Leute so ein bisschen überfordert mit.
Klar. In den ersten Tagen sind die Mafia-Typen noch reingerannt und dann haben sie gesagt, nee, Alter, keine Schießerei, nichts, geht da nicht rein.
Ja, eben. Aber, also bin ich voll bei dir, definitiv ein unterschätzter Scorsese-Film.
Mhm. Total. Also einer, den auch niemand kennt, so. Wenn du fragst, so Zeit der Unschuld, hast du den dann gesehen von Scorsese? Dann kommt meistens, nee, kenne ich nicht.
Ja, und jetzt gab es bei mir natürlich viele Anlässe, den zu sehen. Allen voran, dass du gesagt hast, dass das so ein guter Film ist.
Mhm.
Dann natürlich will ich früher oder später alles von Daniel Day-Lewis und sowieso von Scorsese gesehen haben. Deswegen alles richtig gemacht.
Sehr gut.
Ja. Und das für Art Direction hätte man dem Film schon auch einen Oscar geben können. Und erinnerst du dich, was ich meinte vorhin mit so, die machen hier so schnittmäßig manchmal so ein paar Sachen, die anders sind? Das zum Beispiel,
ehrlich gesagt, zu lange her.
Als sie in der Oper sind, auch recht zu Beginn, so einer der ersten Momente auch, wo Archer Alan sieht.
Oh ja, jetzt erinnere ich mich an die Szene. Ja, stimmt.
Da guckt er sie guckt mit dem Opernglas durch die Gegend und er auch.
Mhm.
Und dann siehst du die POV durchs Opernglas. Und das ist aber wie eine ganz schnelle Montage. Das sind fast schon einzelne Frames aneinander geballert.
Mhm.
Also nicht einzelne, weil die würdest du ja nicht sehen, aber halt ein paar Frames immer nur so zack, zack, zack. Ganz unterschiedlich, so dass du kurz, dass er damit zeigt, wie er halt das Publikum abscannt.
Ja, stimmt.
Aber halt wirklich so gefühlt im Zeitraffer.
Ja, jetzt, wo du es sagst.
solche Sachen. Und dann mit diesen Einstrahlungen und so durch das Opernglas, das sie machen hier ja schon, oder dann eben auch bei diesen Fahrten über durch die Räume, wenn du so ihn verfolgst und dann über die Gemälde gehst und alle die Tische und alles, was da aufgebaut ist und so, ist schon echt krass.
Voll cool.
Ja, also hat der Herr Ballhaus auch echt auf die Kacke gehauen. Weil
ja, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass er die Kamera gemacht hat.
Kameramäßig ist das hier schon auch echt groß.
War bei der Musik auch jemand Namhaftes beteiligt?
Das habe ich gar nicht nachgeguckt, zumal die war ja Oscar-nominiert, da müsste man doch eigentlich schon... Ich guck mal nach.
Mach mal. Kann mir schon vorstellen bei so einem...
Müsste eigentlich auch irgendein...
Aufwendigen Ding, dass da jemand Namhaftes hintersteckt. Ja,
denke ich auch. So. Gucken wir nochmal. Alma Bernstein.
Bernstein, du hast, okay. Ja, den kennt man noch. Okay.
Ja, so viel zu The Age of Innocence. Dann sage ich mir was zu den Punkten.
Hast du jetzt nochmal abschließend, hast du jetzt irgendwas auszusetzen, außer dass nicht hundertprozentig jetzt unbedingt dein Genre ist?
Nee.
Am Film?
Nee.
Okay.
Nee, im Gegenteil. Sag ich ja, ich habe ja eigentlich nur Positives.
Hm?
7,2 gibt es von den IMDb-Usern. Metascore liegt hier bei 90. Das ist ordentlich.
Krass.
Auf Rotten Tomatoes wiederum gibt es von der Kritik 7,4. Das ist auch gar nicht mal so gut. Und 3,8 vom Publikum. Auf Letterboxd auch dieser Film bei einer 3,7.
Hm.
Das ist auch verhalten, ne?
Ist eher verhalten, ja.
Wäre ich abgefahren.
Tja, das ist jetzt nicht so leicht bei dir.
Warum?
Naja, warum? Weil... Also für mich ist das eine 10.
Aha.
Kann ich an der Stelle sagen, weil wenn ich sage, das ist mein liebstes Peerie-Piece aller Zeiten und ich habe da nichts dran auszusetzen, das ist ein sehr super Darstellertrio, die Handlung mochte ich und ich bin über 140 Minuten oder was du da gesagt hast, komplett unterhalten, ohne dass da groß was passiert. So. Also jetzt so, wie man sich vorstellt zum Beispiel, dass in einem Film was passiert. Hat mich da schon erstaunt damals, wie krass dieser Film mich beeindruckt hat.
Er deckt ja auch einen relativ langen Zeitraum ab. Deswegen finde ich auch da, ne, so diese Parallele zu Barry Lyndon, habe ich schon gesehen. Und wie gesagt, gerade auch durchs Ende, das hat mich schwer beeindruckt.
Ich sag 9,5.
Ich bin mal 9.
Na, 9 doch. Okay.
Na, aber immerhin.
Immerhin.
The Age of Innocence, wirklich, wirklich ein unterschätzter Film.
Das freut mich, dass du hier bei einer neuen gelandet bist. Das ist doch, das kann man auch vertreten.
Ja, wie gesagt, den Punktabzug gab es, weil es wird trotzdem nicht mein Lieblingsgenre. Und den werde ich mir wahrscheinlich jetzt nicht noch oft angucken.
Mhm.
Aber es ist trotzdem ein geiler Film. Ey.
Cool.
Aber Alter, dann musst du dir mal den Leopard angucken.
Habe ich doch schon.
Ach so?
Da haben wir doch schon drüber geredet.
Ja, ja. Natürlich haben wir drüber geredet, weil ich sehr über den Film gesprochen habe. Aber dann, wusste nicht mehr, dass du den kennst.
Aber der kam nicht so gut weg bei
der
mir.
Der kam bei dir nicht so gut
weg. Nee, den fand ich halt gut.
Der ist, der ist auch deutlich langsamer und länger und so, ja.
Aber klar geht es auch um die sozialen Schichten und um die Zwänge und so. Also logisch sehe ich die Parallelen. Aber dann lieber Zeit der Unschuld. Die Hollywood-Variante. Kommerzguess.
Mhm.
Okay. Kommerzguess kommt jetzt zum letzten Film dieser Episode. Und Alter, war das ein Akt. Weil ich war hundertprozentig der Meinung, dass ich über den ersten Teil in diesem Podcast hier geredet habe, weil ich habe ihn letztes Jahr gesehen und habe ewig wie ein Kloppi in der Tabelle nach diesem ersten Teil gesucht, um zu gucken, wie der abgeschnitten hat. Und habe ihn nicht gefunden. Und irgendwann bin ich drauf und habe wirklich Originaltitel, deutscher Titel und dann nochmal irgendwie nach Alphabet sortiert und da nach Alphabet sortiert. Denke so, das gibt's doch nicht. Ich habe dann Letterboxd geguckt, wann ich den gesehen habe. Habe in den Episodenbildern zu der Zeit geschaut, ob da der Film irgendwie drin ist und ich vergessen habe, den in die Tabelle einzutragen. Und dann ist es mir eingefallen. Ich habe diesen Film geguckt im Zuge der Losbesprechung Die besten Filme aus Afrika und Südamerika.
Mhm.
Und habe diesen Film wegen Südamerika geguckt, weil der mir empfohlen worden ist von Hoffi und ich mir den angeguckt habe und habe ihn in dieser Losbesprechung dann gequatscht.
Ja.
Ohne den direkt offiziell rezensiert zu haben.
Okay.
Und deswegen habe ich den mal Letterboxd drin, ohne dass er in diesem Podcast letztendlich ausführlich besprochen worden ist.
Mhm.
Da ging es um Trupper der Elite.
Ja.
um den brasilianischen Film. Und jetzt geht's um Tropa de Elite 2, der international vermarktet wird mit dem Titel Elite Squad 2.
Aha.
Deswegen habe ich nach Elite Squad gesucht, nach Tropa de Elite, nach T, dann, weiß nicht, nach hier mit Artikel, ohne Artikel und denke so, das gibt's doch nicht. Dann bin ich drauf gekommen, okay, den habe ich gar nicht offiziell rezensiert. Also jetzt Elite Squad, The Enemy Within, das Sequel zum ersten Teil.
Dann willst du auch gleich noch Punkte für den ersten raushauen jetzt, oder?
Habe ich, glaube ich, auch. In der,
ach so.
Also der hat von mir eine 8 bekommen.
Mhm.
Jetzt habe ich dir natürlich schon einen kleinen Hint gegeben, in welche Richtung die Punktevergabe geht, aber der zweite kommt nicht ganz an den ersten ran.
Ja, okay, das hättest du jetzt nicht sagen müssen, aber okay.
Auch wenn er sehr gut ist.
Mhm.
So viel kann ich schon mal, damit kann ich schon mal einleiten.
Und nochmal grob für meinen Siebhirn, der erste war von wann ungefähr? Und
2007.
2007 und jetzt der zweite?
2010.
Ah ja, okay.
3 Jahre später, der erste war ein großer Erfolg, der zweite hat diesen Erfolg noch getoppt. Es ist der kommerziell erfolgreichste Film, der jemals in Brasilien im Kino lief.
Wow.
Der hat.
Also der kommerziellste brasilianische Film.
Nee.
Echt?
Der hat mit 11,1 Millionen hat der Avatar vom Thron geschubst.
Was?
Als erfolgreichsten Film im Land.
Ey, mit 11 Millionen bist du schon der erfolgreichste Film in Brasilien?
Ja, in Brasilien ist halt die, ja, da ist die.
Alter, da leben so viele Menschen.
Ja, aber die gehen halt nicht alle ins Kino. Die spielen halt Fußball mit selbstgebastelten Stoffbällen.
Ja, okay.
Ist halt ein armes Land, die rennen halt wirklich nicht alle ins Kino und dadurch sind das andere Zahlen.
Ja, aber 11 Millionen, also.
Aber mit 11,1 Millionen hast du den erfolgreichsten Film hingelegt.
Okay, krass.
Ja. Und wie den ersten Teil hat hier Regisseur José Padilla für die Inszenierung gesorgt. Von dem ist unter anderem auch der Film Bus 174 und die Robocop-Version von 2014 hat auch er inszeniert.
Oh, fand ich gar nicht so schlecht.
Ja, geht so.
Ja, ist jetzt nicht wie der erste, aber ich habe Schlimmeres erwartet.
Okay. Das Drehbuch ist von Braulio Mantovani. Der hat unter anderem das Skript von einem anderen sehr bekannten brasilianischen Film geschrieben, City of God.
Okay.
Das ist der Autor von City of God.
Mhm.
Und in der Hauptrolle haben wir wieder, wie beim ersten Teil, Wagner Moura als Lieutenant Colonel Nascimento.
Das ist ja erstmal eine gute Voraussetzung.
Ja, Wagner Moura kennen wir natürlich. Das ist Pablo Escobar aus Narcos. Da hat er natürlich, ist er weltweit, hat er da den Bekanntheitsgrad erlangt, aber in Brasilien war der da schon längst ein Star. Vielleicht einmal noch an den ersten Teil, da ging es darum, dass dieser Lieutenant Colonel Nascimento mit seiner Spezialeinheit einen überkrassen Bandenkrieg mit den Banden in den Favelas da gemacht hat und sich da Schießereien geliefert haben ohne Ende. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der sehr nah am Geschehen dran ist. Und jetzt geht es weiter mit dieser Spezialeinheit der Polizei von Rio. Die nennt sich BOPE, BOPE. Und die ist mittlerweile richtig groß und mächtig angewachsen. Das heißt, die haben mittlerweile Panzer, die haben Hubschrauber, die Anzahl der Soldaten, die da mittlerweile in dieser Spezialeinheit sind, sind groß angewachsen, auch wenn dieses Training da, was im ersten Teil schon gezeigt wird, sehr schwierig ist, da reinzukommen und sehr hart ist und die Hälfte irgendwie schon aufgibt.
Alter, die rollen da mit Panzern in die Favelas ein?
Also ja, naja, die rollen da nicht mit Panzern in die Favelas rein, sondern das gehört alles zu dieser Spezialeinheit, je nachdem, was gerade gefragt wird. Das heißt, die sind richtig groß geworden, was die,
okay, ach
was
so,
die Ausstattung heißt, angeht.
Wie war das? Das ist eine militärische Spezialeinheit?
Ja.
Okay, das heißt, die kommen auch noch anderweitig zum Einsatz mit Panzern.
Also, richtig.
Okay.
Richtig. Also die könnten auch bei einem internationalen Krieg könnten die auch eingreifen.
Okay.
Und der Film steigt ein mit einem Gefängnisaufstand, was in einem Blutbad endet, wo dann die Spezialeinheit zugezogen wird und was nicht besonders unblutig dann beendet wird. Und hier wird die Kritik sehr groß an Nascimento, weil dieser Gefängnisaufstand wird dann in so einen dreckigen, korrupten Wahlkampf mit reingezogen und einbezogen.
Mhm.
Wo dann die Spezialeinheit natürlich in der Kritik steht, dass man das Ganze hätte anders beenden können. Hier übrigens auch sehr interessant gemacht, weil es gibt so einen durchgeknallten Killer in dem Film Bus 174, der Regisseur José Padilla schon Jahre zuvor gemacht hat.
Ja.
Und dieser Killer aus diesem Film sitzt praktisch in der Szene im Knast.
Okay.
Was ganz geil gemacht ist. Weil du hast den durchgeknalltesten von denen und den skrupellosesten, der bei diesem Gefängnisaufstand über Leichen geht.
Und der spielt auch eine Rolle.
Der spielt eine Rolle.
Ah, okay.
Der spielt praktisch, der sitzt hier im Knast und der spielt praktisch eine Rolle bei diesem Gefängnisaufstand. Also sozusagen.
Und ist das jetzt nur der gleiche Schauspieler oder ist die gleiche Figur?
Das ist die gleiche Figur.
Ah, okay,
das
geil.
Ist der gleiche Schauspieler, die gleiche Figur.
Also hat er auch so sein Universum.
Das ist er, genau. Das ist praktisch das José Padilla Cinematic Universe.
Mhm.
Fand ich auf jeden Fall eine ganz coole Idee.
Ja.
Zudem ergeben sich auch einige interessante neue private Beziehungskonstellationen nach Teil 1, weil Beim ersten Teil hieß es noch, dass Nascimento versucht, nach diesem Gefängnisaufstand, nachdem er das überlebt hat, seine Frau ist schwanger, hat ein Baby zur Welt gebracht am Ende des Films und der wollte sich aus dieser ganzen Geschichte zurückziehen. Der zweite Teil steigt damit ein, hat nicht geklappt. Der ist immer noch eine Spezialeinheit, ist immer noch in diesem Gewaltstrudel. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Sein Junge lebt nicht mehr bei ihm. Der besucht ihn halt ab und zu, ist mittlerweile 3, 4 Jahre, ist, glaube ich, mittlerweile 5 oder 6.
Okay.
Also durch den Zeitsprung.
Ja. Das heißt, und, sie erzählen offenbar mehr als 3 Jahre Zeitsprung.
Genau, die erzählen, glaube ich, mehr als 3 Jahre, weil er ist definitiv älter als 3 Jahre. Der ist, glaube ich, 6 oder so. Mhm. Und seine Frau ist mit einem Herrn zusammen mittlerweile, der auch in diesem Film eine große Rolle spielt. Und das ist jemand, der diese ganze Politik nämlich angeht. Einer, der gerade gefeiert wird, der auch im Wahlkampf mit einsteigt und der so die jüngere Generation sehr anspricht, weil er nämlich sagt, dass man auch konfliktfrei diese ganzen Sachen lösen muss und dass die Politiker alle korrupt sind und so weiter und so fort. Der sehr laut ist, der vorne an der Front ist und der dafür sorgt, dass viele ihm zuhören, aber der natürlich so die Obersten, die gerade irgendwie an der Macht sind und die ständig sich irgendwie von einem Zepter zum anderen irgendwie die Position wechseln, der die kritisiert. Und unter anderem kritisiert auch die BOPE, also diese Spezialeinheit. Und das ist momentan der neue Freund von seiner Frau, der quasi auch sein Kind aufzieht, weil das Kind ja bei denen wohnt.
Okay, klar.
Dadurch gibt es auch so ein paar Konflikte, die hier eine Rolle spielen. Mhm. Ja, ist ganz interessant, dass sie diese politische Komponente noch mit reingenommen haben beim zweiten Teil. Aber dadurch verliert er auch so ein bisschen. Der erste Teil war halt so ein beinharter, gut gegen böse Thriller, der halt auch so mit Überschneidung hat. Das hat man hier definitiv auch, dass nicht, dass viele korrupt sind und viele auf beiden Seiten spielen. Auf der Seite der Verbrecher und auf der Seite des Gesetzes. Aber dadurch, dass du diese politischen Verzwickungen hast, finde ich zwar gut, dass sie den ersten nicht so wiederholt haben. Mhm. Aber es geht auch so ein bisschen aufs Tempo und deswegen erreicht er nicht die Klasse des ersten Teils. Aber es ist ein guter Film. Ja. Also auch hier, den kann man definitiv sehen.
Jetzt ist natürlich naheliegend zu glauben, dass das dann in Brasilien auch so ein bisschen was Kritisches hat, was die Regierung angeht und die Zustände dort.
Ja klar, ja gut, die brasilianische Regierung, die ist auch, die kann man sehr wohl kritisieren, wenn man sieht, was da abgeht und was da teilweise in den letzten 30, 40 Jahren falsch läuft. Also. Und okay. Hier hat man einen Film, der das offen anspricht.
Und das nimmt dann immer wieder das Tempo raus, oder wie lange geht der?
115 Minuten. Naja, du hast ja schon eine Menge, was passiert, aber du hast halt nicht mehr so diese Dynamik vom, der erste Teil war schon fast wie The Raid.
Ah, okay.
Du hast ja wirklich einen krassen, treibenden Film gehabt die ganze Zeit. Teilweise mit Handkamera gefilmt, da sowas richtig drin im Geschehen.
Okay.
Und beim zweiten hast du halt so, weißt du, Nascimento trägt halt jetzt einen Anzug.
Ja.
Der ist halt jetzt ein gehobener Posten, der ist nicht mehr so richtig an der Front. Mhm. Wie davor. Und dadurch hast du hier eine andere Herangehensweise, was einerseits zwar gut ist, weil sie was Neues gemacht haben, andererseits fehlt das, aber was ich im ersten Teil so gut fand.
Okay, verstehe.
Ja.
Na gut.
War übrigens der Beitrag zum Auslands-Oscar im Jahre 2012.
Ach.
Ja, Elite Squad, Truppe der Elite 2 war der Auslands-Oscar. Nominierte. Und es gab fast einen Helikopter-Zusammenprall. In einer Szene, die sogar zu sehen ist in dem Film, wo ich dachte, oh Alter, das war aber close. Und da saß Wagner Moura in einem von den Helikoptern drin.
Oh shit.
Wo er so über den Favelas so rübergeschwungen ist und da haben sie so eine Weitwinkelaufnahme gezeigt hat von dem Helikopter und da hast du einen Helikopter gesehen, der extrem knapp irgendwie da drüber geflogen ist. Mhm. Ich dachte, Alter, okay, das sah ja super scharf aus. Und dann habe ich bei den Fun Facts noch gelesen, dass das fast zum Zusammenstoß geführt hätte, weil das wohl ein bisschen anders geplant war, dass der wohl anders hinfliegt. Und das fiel mir im Film schon auf, dass ich dachte, okay, das war close.
Okay, Glück gehabt.
Ja. Ist ab 16 freigegeben, Elite Squad, The Enemy Within, Action, Krimi, Drama, Thriller. Guter Film von 2010. Punkte? Mhm. IMDb 8,0. Hat einen Metascore von 71. Rotten Tomatoes. Sind gute Zahlen. 7,0 von der Kritik und 4,3 von der Audience. Mhm. Letterboxd 3,9. 4,3 von der Audience, Alter. Das ist schon alles.
Ja gut, wenn das der erfolgreichste Film in Brasilien war, ne? Dann muss ein paar euphorisch sein.
Ja klar, auf jeden Fall.
Was war Letterboxd?
Aber ich meine, selbst Fuck You Goethe war ja hier erfolgreich. Das heißt nicht, dass der bei 4,3 bei Rotten Tomatoes dann landet. Also
weiß ich nicht.
Ist ja auch nicht immer.
So das Publikum.
Ja, aber weil viele reinrennen, heißt ja nicht, dass alle den auch geil finden.
Das nee, klar.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Was hast du gefragt?
Letterboxd war
3,9.
3,9. Mhm. Wow. Alles richtig gut.
Ja.
Du klangst jetzt nicht so begeistert.
Na doch, der ist schon gut.
Okay, dann sage ich 7,5.
7.
Oh. Alter, im Ernst, ich war wieder im Kopf die ganze Zeit bei 7, dachte, nee, jetzt hast du vorhin eine pessimistische Variante.
Jetzt hast du jedes Mal bei dem Panel die falsche
Variante. Ja, Mann, und deswegen bin ich jetzt schwierig, einen halben daneben. Damit hast du gewonnen, weil du warst nur zweimal daneben. Tja, gibt's doch nicht, ey. Minus 1 zu minus 1,5.
Minus 1 zu minus 1,5, okay. Knappe Kiste wieder.
Wirklich, ey, 7? Das klang besser.
Okay. Ja, ist noch eine 7. Na, eben sagst du, klang es nicht so euphorisch, jetzt sagst du, es klang besser.
Naja, hast du recht.
Merkst du selbst, oder?
Ja, ja.
Hat er noch überlegt, ob er irgendeine Ausrede findet. Okay.
Naja, nein, einfach verkackt.
Verkackt. Egal, fuck it.
Ja.
Alrighty. Episode ist im Kasten.
Und immerhin.
Ich bin ein sehr Humor. Ich hab Humor. Ich lache über deine Witze.
Ja.
Oder?
Ja.
So langsam läuft's.
Aber du hast ja noch nicht über meine Witze gelacht bisher, insofern.
Stimmt doch überhaupt
nicht. Da warten wir noch drauf.
Naja, vereinzelt schon.
Naja.
Doch, es passiert.
Nee. Die ist der Meinung.
Nee.
Mein Humor verstehe nur ich. Das hat er mal gesagt.
Was? So ein Quatsch.
Natürlich.
Nein.
Du hast gesagt, ich bin total unlustig. Ich finde mich nur selber lustig.
Du findest dich selber halt oft am lustigsten, aber das heißt ja nicht, dass es andere Leute nicht auch tun.
Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da 2, 3 Fans, die meinen Humor teilen.
Hast du, zweifelsohne.
Schreib mir Liebesbriefe, die 2, 3 Fans, die meinen Humor teilen.
Ich bilde mir sogar ein, dass das mehr Leute sind als bei mir.
Die deinen Humor teilen?
Ja.
Nee.
Deswegen freue ich mich ja über sowas wie Land of the Lost, dass es dann Leute gibt, die den dann offenbar, zumindest was das angeht, teilen.
Ja klar, auf jeden Fall. Aber es sind ja auch 2 Paar Schuhe. Es ist ja einmal dieser Humor, den man selber gut findet, den andere auch gut finden. Das ist ja das, wenn du Filme siehst, die lustig sind. Aber der eigene Humor, den man so von sich gibt, ist ja auch wieder eine andere Nummer.
Ja, wir können nicht alle auf dem Level eines Will Ferrell sein.
Nee, natürlich nicht.
Schön wär's.
Ja. Aber ich finde ja auch, das ist ja bei mir auch sehr eigen. Also Humor, gerade bei Humor, so wenn man Komödien sieht, das ist ja immer, das ist so ziemlich das subjektivste Genre, was es gibt. So. Weil entweder man lacht oder man lacht nicht. Oder entweder bestimmte Witze kommen bei einem an oder nicht. Und das ist halt immer, so ist es auch im wahren Leben.
Weise.
Ja, hier.
I knew your last words would be shit.
Ja, so hier.
Ja. Ja, belassen wir es dabei.
Das Delirium. Aber egal, wie sehr wir uns streiten.
True friends never say goodbye. So, goodbye.
Ja, sind wir raus.
Ja, sind wir.
Tschö.
Tschö.
Bewegt Bild-Banausen.